wie gründe ich eine Firma ohne Geld?
Ich meine, diese Frage kann man eigentlich von zwei Aspekten beleuchten. Einmal, wie starte ich eine Firma ohne Geld? Und das andere ist, ich habe kein Geld, wie komme ich an Geld, um dann eine Firma zu starten?
Und egal, wie viel Geld ich allerdings brauche, es gibt auf jeden Fall Wege, dran zu kommen.
Grundprämisse ist immer, dass die Idee gut ist. Wenn sie aber schlecht ist, wird es nicht funktionieren.
Jetzt hast du dich entschlossen dazu, Unternehmer zu werden. Jetzt hast du die Gelegenheit, kreativ zu werden. Also mach das auch, weil in der Kreativität steckt der eigentliche Wert.
Und gerade bei den Geschäftsideen, wo man denkt, das seien die leichtesten, die sind nur erfolgreich machbar, wenn man besonders viel kreative Arbeit reinsteckt. Mhm.
Aber auch da werden dir die Kunden, wenn du es richtig und geschickt machst, sagen, gar kein Problem. Und
das heißt, statt sich zu fragen, wie starte ich mit 0 Euro ein Business, ist die Frage eigentlich, welche kreativen Sachen kann ich mir überlegen, sodass Geld kaum eine Rolle spielt.
Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Proaktiv-Podcast. Ich bin Friedemann.
Und ich bin Florian.
Und wir sind hier noch am Boxen. Absolute Empfehlung an alle da draußen, die einen Businesspartner haben. Es macht richtig Bock, einfach mal zwischendurch die Boxhandschuhe anzuziehen. Ich muss die erstmal hier wieder abkriegen. Und ich habe mir noch solche Pratzen bestellt, extra für heute tatsächlich. Ja, ist richtig geil.
Und es ist wahnsinnig anstrengend. Tanzen oder Sport oder was auch immer ist anstrengend, kämpfen ist richtig anstrengend. Also das, was wir gerade gemacht haben, nicht, das war Show, aber das, was wir vorhin gemacht haben, war absolut anstrengend.
Ja. Und wir haben das schon ein paar Mal vorher bei einem Gym gemacht.
Ja, das war auch anstrengend.
Ja, und jetzt habe ich bei mir zu Hause diese Boxhandschuhe entdeckt und dachte, ey, warum habe ich keine Pratzen? Das würde richtig Bock machen mit dir. Und ich kann es sehr empfehlen. Ja, einfach um sich ein bisschen hochzuhypen, die Stimmung oben zu behalten. Und wenn man den ganzen Tag im Office sitzt, macht es, glaube ich, Bock, wenn man sich einfach mal zwischendurch gegenseitig auf die Schnauze hauen kann. Ja, Florian, hier sind wir wieder. Wie geht's dir?
Gut, mir geht's sehr gut. Wir haben unser Studio ein ganz kleines bisschen verändert. Für die, die auf YouTube zuschauen, wir haben ja auch den Proaktiv-Podcast auf YouTube oder auf Spotify das Video sehen, die erkennen, dass wir ein bisschen mehr Tiefenunschärfe haben. Und ja, wir werden in den nächsten Monaten verschiedene Sachen ausprobieren, das ist eine davon, und gucken, wie das ankommt und wie das für uns funktioniert.
Wir haben gerade das gesamte Mobiliar irgendwie 1-2 Meter mehr in die Mitte bewegt. Und ja, ich würde sagen, es macht schon einen Unterschied.
Gefällt visuell. Mir gut.
Ja, sieht ganz gut aus. Genau. Heute geht es um ein Thema. Extrem wichtig, denn ich glaube, das ist so einer der Nummer 1 Glaubenssätze bei vielen Leuten. Ich habe ihn gerade letztens bei meiner Schwester nochmal gehört. Ich war übers Wochenende da. Ich habe auf meine Nichte aufgepasst. Und was ich super interessant finde, meine Schwester, die ist Erzieherin, hat aber keinen Bock mehr darauf, Erzieherin zu sein, sondern möchte ihr eigenes Business aufbauen. Und dann hat sie mich natürlich um Rat gefragt. Also, obwohl finde ich gar nicht so natürlich bei Geschwistern, weil das hat ja auch manchmal so ein bisschen was mit Stolz zu tun, aber fand ich
sie sehr. Sie ist auch eine ältere Schwester.
Genau, sie ist auch meine ältere Schwester. Und das fand ich sehr cool, dass sie mich dann um Rat gefragt hat. Und dabei ist mir aufgefallen, einer der ersten Glaubenssätze, die mir begegnet sind, war: Also, um irgendwas zu gründen, brauche ich ja erstmal Geld.
Geld.
Genau, weil ich muss ja eine Firma anmelden, das kostet Geld. Ich muss mich ja vielleicht auch irgendwie steuerlich beraten lassen, rechtlich beraten lassen. Dann brauche ich, je nachdem, was das für eine Geschäftsidee ist, brauche ich Inventar, Ware oder wenn ich eine Dienstleistung anbieten möchte, brauche ich ja einen Raum, der kostet ja Miete. Ich brauche alle möglichen Sachen muss ich finanzieren, damit ich dieses Business machen kann. Und diesem Glaubenssatz wollen wir heute mal auf die Schliche gehen, und zwar geht es in dieser Folge darum, wie gründe ich eine Firma und wie starte ich so richtig durch ohne Geld und ohne jetzt Zehntausende auf dem Konto über zu haben und die mal eben ins Business investieren zu können. Ja, so viel zu der Einleitung des Themas. Ich denke, das wird den einen oder anderen da draußen abholen. Ich denke mir, ich habe hier noch so ein paar Formulierungen aufgeschrieben. Geld bleibt bei Geld, Reichtum wird vererbt. Was übrigens ein absoluter Irrglaube ist, ich habe es nochmal recherchiert, 3/4, also 75% der Millionäre weltweit haben sich das Geld selber erarbeitet. Das heißt, die haben nichts geerbt und möglicherweise hatten die, also oder selbstverständlicherweise hatten die alle unterschiedliche Voraussetzungen. Genau, aber ich denke, dass sie es alle selber erarbeitet haben, zeigt schon mal, dass man ja das Geld eben nicht unbedingt bei Geld bleiben muss oder dass man nicht was erben muss, um eine Million zu machen, sondern es geht auf jeden Fall auch ohne Geld.
Selbst wenn es so wäre, das wäre ein Glaubenssatz, der dir nichts bringt, den man dementsprechend auch in die Tonne werfen kann.
Ja.
Also es ergibt keinen Sinn, an etwas zu glauben, was dir nichts bringt und dir nur schadet.
Genau. So, und du hast mit diesen 75% auch wirklich ein Fundament, wo du sagen kannst, okay, man braucht es wirklich nicht. Ja. Vielleicht gibt es diese 25% Leute, die die Kohle geerbt haben, aber es ist sogar viel mehr möglich, das Geld aufzubauen.
Ehrlich gesagt, ohne. Wenn du das so siehst, kannst du auch sagen, gut, dass ich nichts erbe, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit nur 25%, dass ich Millionär werde. Wohingegen, also ja, es stimmt natürlich nicht ganz, weil die Basis größer kleiner ist. Ne? Aber
ja, wenn man ich finde den Gedanken gut.
Wenn man es sich so drehen möchte. Ich meine, diese Frage, wie starte ich eine Firma ohne Geld, kann man eigentlich von zwei Aspekten beleuchten. Einmal, wie starte ich eine Firma ohne Geld? Und das andere ist, ich habe kein Geld, wie komme ich an Geld, um dann eine Firma zu starten? Mhm. Und ich glaube, auf Letzteres gehen wir zuerst ein, oder?
Ja, ich glaube, was vorausgesetzt ist, ist ein Verständnis, es gibt verschiedene Geschäftsmodelle. Und manche Geschäftsmodelle brauchen sehr viel Startkapital. Eins davon ist zum Beispiel Immobilien.
Ja.
Da hast du mal gesagt, Immobilien ist das Business für
Reiche.
Für reiche Leute. Würde ich auch sagen, ist möglicherweise ein unberechtigter, limitierender Glaubenssatz in der einen oder anderen Situation. Ich kenne auch eine, die, also da geht es gut, aber sie ist jetzt, würde ich sagen, keine Multimillionärin und hat diverse Projekte umgesetzt, ohne viel Eigenkapital da reinzustecken und super coole Deals gemacht, gute Kredite bei der Bank bekommen und so weiter. Aber es ist definitiv eine andere Liga. Und auf jeden Fall braucht man dafür Geld.
Und die Zeit ist vorbei. Vor 4 Jahren vor 2 Jahren konnte man noch für 0% Zinsen Kredite aufnehmen, eine Immobilie finanzieren und die von den Mieter abzahlen lassen.
Aber die Zeit ist vorbei. Sie hat den Deal vor einem halben Jahr gemacht.
Und vielleicht gerade noch so, achso, ja, ich weiß sogar, wen du meinst.
Ja, also es geht auf jeden Fall. Aber lass uns heute nicht über Immobilien reden. Ich glaube, das Grundverständnis ist, für verschiedene Businesses brauche ich verschiedene Summen an Geld. Und egal, wie viel Geld ich allerdings brauche, es gibt auf jeden Fall Wege, dran zu kommen. Und es gibt im Grunde genommen 3 Wege, um an Geld zu kommen. Ich kann es zuallererst von anderen Leuten bekommen, die in mich investieren wollen, die einen Teil an meiner Business-Idee haben wollen. Das nennt sich ein Investor. Das zweite ist, ich kann zu einer Bank gehen und mir Geld leihen. Ich kann mir natürlich auch von jedem anderen Menschen Geld leihen, wenn der Interesse hat, mir Geld zu leihen dafür. Und dann bekommt er einen Zins und dann muss ich es eben zurückzahlen. Und das dritte ist eigentlich meiner Meinung nach die einzig verbleibende Möglichkeit, ist, ich lerne zu verkaufen. Und wenn ich verkaufen kann, dann brauche ich keine Anteile abgeben von meinem Business, ich brauche keinen Kredit aufnehmen und ich verkaufe im Grunde genommen mein Konzept, meine Idee, die ich habe, vielleicht auch schon mein Produkt, möglicherweise bevor es existiert, an Leute und kann auf die Art und Weise an Geld kommen.
Und das ist sogar doppelt gut, weil wenn du Investoren hast oder wenn du einen Bankkredit kriegst, lernst du nichts, was sinnvoll ist für dein Business. Wenn du allerdings verkaufen lernst oder verkaufen kannst, dann Sachen verkaufst, um Startkapital für dein Business zu holen, hast du in der Zeit, wo du dein Startkapital bekommen hast, noch was gelernt, was dir in deinem Business sehr viel helfen wird. Und das ist dementsprechend ein zweiseitiges, positives Schwert,
ja,
was dich besser ausrüstet für die Reise des Unternehmers.
Ich würde sagen, wenn du einen Investor von deiner Idee überzeugt bekommst.
Das ist auch verkaufen.
Wenn du einen Banker davon überzeugt bekommst, dass er dir Geld für dein Business leihen soll. Für eine Immobilie geht es vielleicht sogar noch, aber auch in jedem Fall, du musst eigentlich immer dich selber verkaufen können, du musst deine Idee verkaufen können.
Aber bei Investoren, oft sind sie aus einem nahen Umfeld und dann ist es gar nicht so krass verkaufen, so einfach vertrauen, weil man die Person kennt. Banker ist ein bisschen verkaufen, aber eigentlich ist auch nur so ein bisschen Businessplan schreiben, einfach strukturiert auftreten und einmal den Typen überzeugen, dann passt das auch. Ich glaube, du hast recht, es ist verkaufen, aber es ist nicht so eine krasse Verkaufsfähigkeit, wie man sie aufbaut, wenn man 100 Leuten pro Woche irgendwas versucht zu verkaufen.
Ja. Der Real-Shit-Vertrieb ist, wenn du ein Produkt hast und du versuchst es vielen Leuten zu verkaufen und es existiert vielleicht noch gar nicht. Und wie könnte das jetzt konkret aussehen? Naja, beispielsweise, du möchtest vielleicht ein Fitness-Event planen ich meine, viele Leute kennen da draußen bestimmt Tough Mudder oder Strong Viking, High Rocks. Macht übrigens mega viel Spaß, falls da jemand sich für sowas interessiert. Aber angenommen, man möchte so ein Fitness-Event planen, dann funktioniert es ja im Grunde genommen so. Du hast ein Konzept, du hast eine coole Idee und du planst das Event ja ein Jahr vorher, Minimum. Vielleicht planst du es auch anderthalb Jahre oder zwei Jahre im Voraus. Und während dieser Zeit musst du natürlich diverse Investitionen aufbringen. Das heißt, du musst ein Team zusammenstellen, die sich um die Sicherheit vor Ort kümmern, die Hindernisse aufstellen, musst dich um Verpflegung kümmern, Versicherungen abschließen, das mit der Stadt regeln, eine Location erstmal überhaupt klären. All solche Sachen, die kosten natürlich Zeit, Ressourcen in Form von Kontakten, Telefonaten und Geld. Aber der weitere Vorteil ist, wenn du 12 bis 18 Monate hast, um so ein Event im Voraus zu planen, du kannst, wenn du eine richtig coole Idee hast und ein richtig guter Verkäufer bist, kannst du auch jetzt schon Tickets verkaufen. Und zwar Early-Bird-Tickets. Du sagst, normalerweise kostet es an dem Event teilzunehmen 150 Euro. Und alle Leute, die heute sich schon das Ticket kaufen, das heißt anderthalb Jahre bevor es stattfindet, kriegen es für nur 99 Euro. Oder vielleicht nur 79 Euro. Und du willst insgesamt, sagen wir mal, 1000 Teilnehmer haben. So, das heißt, jetzt könntest du dir als allerersten Schritt, bevor du irgendwas anderes machst, bevor du eine Location klärst, bevor du großartig andere Investitionen tätigst, kannst du dir 3 Monate zur Seite nehmen und die komplett auf das Verkaufen deiner Tickets designieren. Und im Idealfall hast du in dieser Zeit vielleicht schon die Hälfte der Tickets verkauft. So, wie machst du das Ganze? Da können wir gleich nochmal drüber reden. Das ist eigentlich dann auch nochmal eine ganze Folge, aber können wir gerne gleich in die Tiefe gehen. Aber auf einmal hast du Leute, die richtig Bock auf deine Veranstaltung haben. Du hast meinetwegen schon, sagen wir mal, 300 Tickets verkauft. Dann hast du schon 24.000 Euro. Mit 24.000 Euro, würde ich sagen, kann man schon ein ziemlich geiles Event auf die Beine stellen. Und vielleicht ist das auch dein Break-Even-Preis oder dein Break-Even-Point. Wenn du 24.000 Euro eingenommen hast, das ist möglicherweise der Punkt, wo die Kosten alle gedeckt sind. Alle anderen Teilnehmer, die jetzt noch reinkommen, zahlen den vollen Preis. Das ist dann letztendlich deine Marge. Und du hast jetzt Geld und kannst loslegen und dich um alles kümmern. Du kannst das Event auf die Beine stellen. Ja, und die gute Nachricht ist, wenn dein Event floppt, wenn kein Mensch sich dafür interessiert, dann hast du noch nichts investiert. Du hast im Grunde genommen eigentlich kein Risiko. Und auf der anderen Seite, wenn die Leute komplett crazy nach dem Event sind und die haben alle Bock mitzumachen und du verkaufst 300 Tickets in einer Woche, ja, dann kannst du sagen, okay, Early Bird war jetzt 79 Euro. Der Real Price sind jetzt 200 Euro oder 300 Euro. Vielleicht musst du das Event nochmal vergrößern. Du hast noch keine Location gebucht. Genial. Jetzt kannst du dich nochmal umschauen nach einer größeren Location. Und jetzt wären es dann nicht 1000 Leute, sondern vielleicht 5000 Leute. Ich meine, beim ersten Event oder beim ersten Business oder whatever, dann kann man es natürlich auch erstmal klein spielen. Du musst jetzt nicht gleich irgendwie ein 1000-Leute-Event aufbauen. Kann man machen, aber man kann zum Beispiel auch sagen, okay, ich teile alles durch 10 und will einfach erstmal die Erfahrung sammeln. Und mein Ziel ist es einfach nur 100 Leute zu überzeugen, mir 100 Euro zu zahlen. Und dann hast du 10.000 Euro Investment für ein Event. Und wenn das Break-Even läuft, dann brauchst du beim nächsten Mal vielleicht den Preis nur um 50 Euro erhöhen. Du hast jetzt aber das Verkaufsgeschick, du hast schon einen Namen dir gemacht und Credibility. Und beim nächsten Mal musst du alles hast gleich
schon
machen.
Ein Newsletter, wo die Leute aus dem ersten Event sich schon eingetragen
100%.
Haben, an die du das zweite Event verkaufen kannst, weil das ist ja schon deine Zielgruppe.
Ja, genau. Die Leute, die es gefeiert haben, die kommen ja auch wieder. Und beim nächsten Mal musst du es einfach nur 50 Euro teurer machen. Das heißt, du machst alles gleich und hast dann mit dem Event 5.000 Euro verdient. So, und auf die Art und Weise wäre das ein Beispiel, dass man ein Business gründet, ohne einen einzigen Cent vorher zu haben. Das Einzige, was du brauchst, ist ein Telefon mit Internet.
Und also du verdienst das Geld, bevor du das überhaupt gemacht hast. Und das ist das Geile daran. Das heißt, wenn es nicht klappt, verdienst du kein Geld, aber hast auch noch nichts gemacht. Dementsprechend ist es risk-free. Und wenn es klappt, ist es Cash upfront statt Cash danach, was ein super geiler Cash-Cycle ist. Ja. Dementsprechend ist das eine sehr gute Idee. So, jetzt frage ich mich aber, Friedemann, der Zuhörer hinter der Kamera denkt sich, okay, gut, bei Events ergibt das Sinn. Aber ich möchte kein Business machen, was mit Events zu tun hat, weil da muss ich jedes Mal immer wieder von Null an anfangen, muss immer eine Location suchen. Ich möchte ein Business haben, was genauso wie der Proaktiv-Podcast es manchmal sagt, Zeit und Geld getrennt hat. Ich möchte vielleicht Produkte verkaufen, also ein E-Commerce-Business haben oder ich möchte irgendeine andere Form von Business haben. Wie wende ich dieses Konzept auf zum Beispiel ein E-Commerce-Business an?
Also grundsätzlich, das Allerwichtigste ist, Zeit und Geld kannst du in jedem Business trennen. Es kommt nur darauf an, wie gut du als Unternehmer bist. Du kannst im E-Commerce-Business kannst du genauso selbst und ständig sein. Oh, bitte gewöhnt euch nicht an, diesen Begriff in den Mund zu nehmen. Selbst und ständig. Damit prägt man immer wieder diesen Glaubenssatz in sich rein, dass wenn man selbstständig ist, man den ganzen Tag nur arbeitet, nicht gut schlafen kann und so weiter. Es geht auch genau andersrum. Es hängt alles davon ab, wie gut deine Unternehmer-Skills sind. Und das geht auch als Restaurantbetreiber, kannst du auch ein zeitlich freies, geniales Leben haben und musst dich nicht überarbeiten. Also am Anfang bist du in der Regel immer komplett voll eingenommen und später, wenn du entsprechend die Skills aufgebaut hast, der Cashflow läuft, die Firma läuft und du Leadership-Skills hast, ein Team aufbaust und so weiter, dann kannst du das absolut trennen und diese Transition machen, diesen Übergang von Betreiber zu Besitzer. So, aber um deine Frage eigentlich zu beantworten, wie mache ich es jetzt in einem E-Commerce-Business, wo ich Inventar habe oder in irgendeinem Business, wo ich vorher viel Inventar kaufen muss und ich muss das vorfinanzieren, habe vielleicht sogar Entwicklungskosten, muss es dann verkaufen. Das ist die gleiche Antwort, verkaufen. Wie könnte man das jetzt in einem E-Commerce-Business machen? Wenn du richtig gut verkaufen kannst, dann ich meine, wir gehen hier davon aus, du hast ein geniales Konzept. Das ist das Allerwichtigste zuerst.
Du brauchst eine gute Idee.
Du brauchst eine gute Idee und brauchst ein geniales Konzept.
Ganz kurz hierzu,
ja.
Folge 107. Wie finde ich eine Business-Idee, für jeden, den es interessiert?
Ja, und da kommt auch noch eine Follow-up-Folge dazu, weil ich hatte letztens noch mal eine krasse Erkenntnis, die mich selber noch mal sehr, sehr, sehr begeistert und beeindruckt hat, die ich gerne auch noch mal teilen möchte. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sagen jetzt mal, ihr habt dieses geile Konzept, ihr habt eine Idee, die bei jemandem ein krasses Problem löst oder jemandem richtig Lust auf irgendwas bereitet und die haben richtig Bock darauf. Und ihr könnt Leute grundsätzlich davon überzeugen. Also es gibt grundsätzlich Interessenten dafür, das ist schon mal super wichtig. Wenn ihr dann die Verkaufsskills habt, dann kannst du im Grunde genommen beispielsweise eine Kickstarter-Kampagne machen. Ich glaube, jeder kennt Kickstarter zu Hause. Wer es nicht kennt, das ist eine Plattform, die darauf ausgelegt ist, dass du dich dort mit deiner Idee, mit deinem Vorhaben, mit deiner Firma vorstellst und deinem Produkt und du Funding Money einsammelst von Leuten, die dein Produkt später haben wollen. Das heißt, das sind Leute, die sagen, boah, das ist so geil, das Produkt. Ich möchte es unbedingt haben, aber ich bin bereit, weil ich das Produkt so cool finde und vielleicht auch die Mission und den Gründer so cool finde, ich bin bereit, heute schon zu bezahlen. Und ich bekomme das Produkt allerdings erst in einem Jahr beispielsweise. Und da hat gerade ein Kumpel von mir, den kennst du wahrscheinlich auch, auch aus der E-Commerce-Szene, der hat in der Mastermind davon erzählt, wie er über 2 Jahre hinweg ein Produkt entwickelt hat, welches er komplett über Kickstarter gefundet hat. Und er hat mir ist die Kinnlade runtergefallen, er hat innerhalb weniger Tage hat er da 5-stellige Beträge reingekriegt. Und ich habe die Kampagne jetzt nicht mehr weiterverfolgt, aber das war nach 3 Tagen, da stand schon was 5-stelliges. Und wahrscheinlich sind es jetzt mittlerweile 100.000 oder sowas, die er zusammen hat. Mit 100.000 Euro kannst du natürlich easy einen Container nach Deutschland verschiffen von deinem Produkt. Kannst du auch mit weniger. Wenn die Kampagne nur, sagen wir mal, 10.000 Euro einbringt, dann kannst du damit auch schon mal ordentlich Ware vorfinanzieren. Hast schon mal Kunden, hast schon mal eine E-Mail-Liste und auf die Art und Weise ja, kann man da definitiv was erreichen. Man kann es über Kickstarter machen, man kann es über Facebook-Gruppen machen, man kann es direkt über sein Netzwerk machen. Vielleicht hast du auch ein Produkt, du brauchst möglicherweise gar keine 1.000 Leute, die dir alle 20 Euro zahlen, sondern vielleicht brauchst du auch einfach nur 50 Leute, die dir alle 500 Euro zahlen. Auf die Art und Weise könntest du möglicherweise auch schon allein über deinen Bekanntenkreis oder direkte Ansprache, Empfehlungen und so weiter dein Produkt vorfinanzieren.
Grundprämisse ist immer, dass die Idee gut ist. Wenn sie aber schlecht ist, wird es nicht funktionieren. Und das Geile dabei ist, man kann ganz viele Ideen testen ohne doll ins Risiko zu gehen. Also wenn dein erstes E-Commerce-Produkt, was du ausgearbeitet hast, nicht funktioniert auf Kickstarter, kannst du sagen, okay, gut, ich habe jetzt einen Monat Zeit verschwendet, das auszuarbeiten, aber ich habe noch kein Geld investiert oder kein signifikantes Geld. Dann mache ich das zweite Produkt und versuche das. Und ich kann theoretisch 2 Jahre lang die ganze Zeit jeden Monat ein neues Produkt ausarbeiten, bis irgendwann mal eins poppt. Das ist genauso wie unsere Reels. Also ich kann ja nicht sagen, welche Reels abgehen. Bei manchen ist es natürlich wahrscheinlicher als bei anderen. Letztendlich entscheidet es der Markt. Und die meisten viralen Reels kriegen wir, wenn wir viele Reels auf den Markt bringen. Und da das gleiche Konzept bei Unternehmen zu machen, bei Events kannst du es genauso machen. Okay, du bereitest ein Event vor, es verkauft nichts oder es verkauft nur ein bisschen, das reicht nicht, du bist nicht bei deinem Break-Even-Preis, schreibst eine E-Mail, Leute, das Event findet leider nicht statt aus folgenden Gründen, suchst du irgendeinen Grund aus und gibst den Leuten das Geld zurück. Hast es ja noch nicht ausgegeben. Und ja,
man sollte es nicht ausgeben. Man
sollte es natürlich nicht ausgeben. Dann, und das finde ich das Charmante an diesem Vorhaben, dass man, wenn man sich fragt, okay, ich habe jetzt eine Idee, ich habe Folge 107 gehört und die Folge, die irgendwann noch dazukommt und weiß jetzt genau, was ich mache, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Markt das annimmt. Weil letztendlich ist mein eigenes Empfinden davon, ob die Idee gut ist oder nicht, auch nur ein subjektives Empfinden und der Markt kann ganz anders entscheiden. Und dann diese Idee kontinuierlich austesten zu können und bevor du überhaupt ins Risiko gegangen bist, schon wissen, ob das klappt, ist ein genialer Hack, meiner Meinung nach, um Ideen auszutesten.
Absolut. Und wie ihr diese Idee entwickelt, besprechen wir in einer anderen Folge. Da möchte ich wirklich in die Tiefe gehen und das als einmal so eine richtige Referenzfolge haben, dass man sich die, dass wir uns die selber immer wieder anhören können, wenn wir vielleicht nochmal Inspirationen oder uns einfach daran zurückerinnern wollen. Und genau, ich denke, das wird sehr vielen Leuten helfen. Florian, wir haben es anders gemacht. Wir haben damals mit 4.000 Euro, die wir zusammengekratzt haben, unsere E-Com-Firma gegründet. Das kam mit ein paar Problemen mit sich. Und zwar, wir haben dadurch immer wieder das Problem gehabt, dass wir ausverkauft waren, weil wir einfach nicht so viel Ware kaufen konnten, wie wir brauchten für unser Business. Zwei Probleme hat es. Das erste ist, wir hatten das Risiko, dass die erste Ware, die wir gekauft haben, nicht verkauft wird, dass wir drauf hängen bleiben, dass wir drauf sitzen bleiben. Und das zweite Risiko war im Grunde genommen, dass wir, wenn es zu gut läuft, super schnell ausverkauft sind und wir dann umsatzfreie Monate haben, bis wir wieder Ware nachbestellt haben, vielleicht dann irgendwie Geld uns geliehen haben und so weiter. Und so haben wir es gemacht. Wir haben das komplette erste Jahr im Durchschnitt wahrscheinlich nur jeden zweiten Monat überhaupt Umsatz gemacht und das gesamte Jahr dafür gebraucht und daran gearbeitet, dass wir die Ware endlich mal in Stock behalten können und lieferbar halten können. Und trotzdem heute machen wir es ja ein bisschen anders. Und zwar bei uns hat sich auch ein bisschen was geändert und entwickelt. Wir haben es jetzt so gemacht, das ist jetzt im Grunde genommen noch eine recht neue Entwicklung, erst seit ein paar Wochen, ein, zwei Monaten, würde ich sagen, dass ich jetzt die vollständige Geschäftsführung bei der E-Commerce-Firma mache und du hast dich von dem NFT-Fonds, der ist erstmal beiseite gelegt. Wer es nicht mitbekommen hat, der NFT-Markt.
Das hat nichts mit dem NFT-Markt zu tun. Das ist,
okay.
Wer die Folge 97, die Bitcoin-Folge gehört hat. Und da rede ich über Bitcoin und verschiedene andere Kryptowährungen. Und da zeige ich ziemlich klar auf, wie Ethereum sich in den letzten Jahren verändert hat. Und so wie sich Ethereum verändert hat, ist es meiner Meinung nach keine solide Basis, um irgendwelche NFTs darauf zu haben, schon gar nicht für die Langfristigkeit. Mhm. Und das war früher nicht so. Früher war Ethereum noch Proof of Work zum Beispiel. Und es ist aber jetzt immer mehr so, dass mit dem Proof of Stake, das verstehen vielleicht auch manche nicht, aber ist auch nicht so wichtig, Ethereum hat sich so verändert, dass es nicht offensichtlich ist, dass es in 10 Jahren immer noch eine dezentralisierte Blockchain ist. Und die einzige Blockchain, bei der das klar ist und die ordentlich aufgebaut ist, ist Bitcoin. Mhm. Aber für den, die das interessiert, Folge 97 dreht sich nur darum. Und ja, deswegen habe ich den Investoren das Geld zurückgegeben und habe nicht investiert.
Das ist ein Beispiel davon. Erstmal, im Grunde genommen, du hast bei dem Fonds haufenweise Sales Calls gehabt mit Investoren. Mhm. Und dein Produkt war im Grunde genommen deren Investment.
Ja.
Oder ja, dass sie in dich investieren können, um eine Rendite zu erwirtschaften. Und du hast erstmal Geld eingesammelt, hast aber noch nichts damit gemacht. Und dann lief es halt nicht. ist ja kein Drama, dann gibst du denen das Geld einfach zurück und alles ist gut. Darauf wollte ich gar nicht hinaus.
Sondern, aber ja, genau, ich
weiß genau, du machst jetzt ein neues Business.
Sekunde, eine Sache noch dazu. Wir haben, das ist eigentlich ein gutes Paradebeispiel, weil die Idee des Fonds hatten wir. Nur einen Fonds aufzusetzen kostet ungefähr 200.000 Euro. So, statt den Fonds aufzusetzen, haben wir mit Investoren gesprochen und haben die gepitcht und haben da Commitments eingeholt, wo die gesagt haben, okay, wenn der Fonds steht, investieren wir Summe X. Und so hatten wir knapp 900.000 Euro eingesammelt. Und dann wäre, wenn wir nochmal so 300.000 bekommen hätten, wäre ungefähr die Zeit gewesen, um den Fonds wirklich aufzubauen. Aber ich hatte die 900.000 schon und den Fonds noch nicht aufgebaut. Als sich dann der Markt verändert hat, habe ich gesagt, okay, gut, jetzt ist es nicht mehr verantwortlich, einen Fonds aufzubauen darauf. Jetzt gebe ich die 900.000 zurück, aber habe auch nicht die 200.000 Euro ausgegeben, um den Fonds aufzubauen. Und wenn man so Unternehmen aufbaut, ist man sehr flexibel bis eigentlich zur letzten Sekunde, was deine Adaptivität erhöht. Und laut der Biologie sind die Spezien, die am adaptivsten sind, die, die am besten sich durch die Umwelt und durch die verändernde Umweltbedingungen schlagen können. Was wir jetzt machen, ist eine zweite Firma. Und da können wir noch nicht ganz genau sagen, was sie macht, aber es ist auf jeden Fall eine sehr vertriebslastige Firma. Wir haben verschiedene...
Also wir wollen es noch nicht ganz genau sagen.
Wir wollen es noch nicht
genau sagen. Wir wissen natürlich ganz genau, was es ist.
Ja, wir wissen genau, was es ist. Die Firma macht auch schon Umsatz und ist schon gegründet, macht Umsatz und alles. Und da geht es aber darum, dass man an verschiedenen Orten verschiedene Installationen anbringt, die für uns Geld verdienen und den Standort des Ortes attraktiver machen. Mhm. So ungefähr, um es ein bisschen vage zu sagen.
Es geht um ganz viel Direktvertrieb,
ja.
Kaltakquise.
Genau. Und das, wenn man so viel Kaltakquise macht und Direktvertrieb macht, das ist grundsätzlich eine Fähigkeit, die die Basis ist für alles. Wenn ich mit dir diskutiere, muss ich eigentlich auch verkaufen. Was auch immer. Ich habe eine Idee, du hast eine Idee. Unsere Ideen kämpfen gegeneinander, also nicht wirklich kämpfen, aber es geht darum, wer hat die bessere Idee. Wessen Idee der Podcast-Folge setzen wir heute um? Und wenn du, bei uns ist es freundlich, weißt du, einer von uns sich nicht besonders gut ausdrücken könnte, würde der andere trotzdem drauf hören. Nur in der echten Welt ist es halt nicht freundlich. Und die Fähigkeit zu verkaufen ist eine Basisfähigkeit, selbst wenn man kein Unternehmen hat, und wird aber noch wichtiger, wenn du ein Unternehmen hast. Und das merkt man in solchen Situationen dann ziemlich toll.
Ja. Magst du mal kurz erzählen, einfach beispielhaft, wie sieht so ein Tag aktuell bei dir aus?
Viel rumfahren und mit Leuten sprechen.
Und wie kommst du auf diese Leute? Also wie sprichst du
die? Ich recherchiere die vorher und dann gehe ich in den Laden und ich versuche immer, mir ein Bild von dem Laden zu machen, bevor ich die Leute anspreche. Also ich gehe nicht rein und gehe direkt zu der Person, mit der ich reden möchte, sondern ich gehe rein und tue erstmal so einen auf Kunden und schaue mir alles ganz genau an. Und dann baue ich mein Verkaufsgespräch, während ich da bin, im Kopf so zu, dass es auf den Laden passt. Mhm. Also es ist ein bisschen schwierig, das zu sagen, ohne es genau eigentlich zu veröffentlichen. Vielleicht machen wir das in einer anderen Folge mal. Aber wichtig beim Verkaufsgespräch ist es, dass du an das Eigeninteresse deines Gegenübers
anspielst.
Und das geht manchmal leite ich es auch gerne ein mit Fragen. Also dann verkaufe ich noch gar nicht, sondern ich stelle so 2, 3 Fragen. Hey, wie sieht's aus mit den Kunden? Was könnte man tun, damit die Kunden noch glücklicher sind? Oder was tut ihr, damit die Kunden noch glücklicher sind? Und kriege erstmal Informationen, bevor ich dann meinen Pitch mache. Und es ist gar nicht so ein krasser Pitch, sondern es ist eigentlich ein normales Gespräch, wo sich dann der Pitch draus entwickelt. Das kommt dann aber dadurch sehr natürlich und funktioniert sehr gut. Und da gibt es ein paar Regeln auch, an die man sich halten muss. Eine Regel ist zum Beispiel nicht Nein sagen für deine Kunden. Ich bin schon ein paar Läden gewesen, wo ich dachte, okay, hier wird es auf gar keinen Fall zum Abschluss kommen und war eigentlich schon auf dem Weg raus, wo ich dann dachte, nein, sag nicht Nein für deine Kunden. Bin ich wieder reingegangen, habe teilweise sogar gar nicht so intelligent das gepitcht und einfach nur gesagt, hier, das und das machen wir und habt Interesse. Und die so, oh ja, das klingt super. Ich so, was? Ja, okay, let's do it. Und man entwickelt auch eine sehr, sehr starke Toleranz gegen Nein. Also ganz am Anfang man kriegt super viele Neins, das Verhältnis ist ungefähr 20:1. Und wenn du es am Telefon 20:1 hast, ist es kein Problem. Wenn du aber physisch dahin gehen musst, ist es schon ein Problem. und oder nicht ein Problem, aber man merkt es schon, wenn du 20 Mal einfach die ganze Zeit nein, 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 nein.
Emotional.
Gehst. Emotional, genau. Mhm. Weil du gehst da rein, machst dir Gedanken, sagst, okay, wie passt das hier, redest auch noch nett mit denen und nimmst dir wirklich Zeit, damit es gut wird. Und dann kommt es zum Nein. Aber super schnell entwickelt sich eine ganz hohe Toleranz gegen Nein. Und du denkst, nein, okay, passt, geil. Ich bin jetzt bei Nein Nummer 12. Jetzt brauche ich noch 8 Neins. Und dann statistisch gesehen kommt das nächste Jahr. Mhm. Und du sagst, okay, noch ein Nein, noch ein Nein, noch ein Nein. Und das war eine Entwicklung, die gleich nach der ersten Woche passiert ist. Und auch das wieder ist eine Fähigkeit, die für jeden Bereich deines Lebens wichtig ist. Nicht nur bei Unternehmertum, nicht nur bei Kommunikation mit anderen Leuten, sondern auch bei Frauenansprache auf der Straße. Friedemann hat ja die Regel, man soll Frauen nicht anglotzen, aber wenn du sie anguckst, also richtig.
Dann musst du sie auch ansprechen.
Dann musst du sie auch ansprechen. So, jetzt geht es aber vielen Leuten so, dass sie Angst haben, Frauen anzusprechen, weil sie Angst haben, ein Nein zu hören. Wenn du so einen Vertriebsjob gemacht hast, wie Friedemann ihn gemacht hat oder ich ihn gerade mache, hast du keine Angst vor Neins, sondern denkst, okay,
das ist. Es gibt einen Unterschied.
Es gibt.
Wenn du als Vertriebler unterwegs bist und ich habe damals fürs Rote Kreuz Mitgliedschaften verkauft, es ist ein schönes Produkt und wenn jetzt jemand allerdings sagt, nee, 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 wir spenden nicht oder nee, Rotes Kreuz feiere ich gar nicht oder whatever, dann sagst du so, okay, ja, ist deine Sache, passt, nächste Tür, kein Problem. Aber wenn jetzt jemand sagt, also zu dir persönlich Nein sagt, dann fühlt sich das nochmal anders an. Deswegen, ich finde, das ist ein Unterschied, ob man ein Produkt verkauft und die Leute sagen zu dem Produkt Nein oder die Leute sagen, oder du bist selber das Produkt als Mann und gehst jetzt zu dieser Frau hin und musst dich selber verkaufen. Ich meine, wenn du
das ist nur im Kopf.
Schlau bist,
das ist nur im Kopf.
Dann siehst du es, wie es ist und sagst dir dann, okay, entweder ich habe mich nicht richtig verkauft oder mein Produkt ist auch noch nicht gut genug und ich muss vielleicht einfach auch nochmal besser werden.
Exactly. Und höchstwahrscheinlich ist dein Produkt noch nicht gut genug. Weil
ein gutes Produkt verkauft,
gutes
sich,
Produkt in der Regel verkauft sich normalerweise von selber. Da kommen die Kunden zu dir und sagen, hey, kann ich dich kaufen? So.
Ja, und auf der anderen Seite, also um jetzt nochmal kurz bei den Frauen zu bleiben, aber auch im Vertrieb und generell, es geht oftmals gar nicht darum, jeden überzeugen zu wollen. Weil jeder weiß, nicht jeder Mann passt zu jeder Frau oder nicht jede Frau zu jedem Mann. Und genauso ist es auch nicht, du hast nicht immer den Vertriebler-Käufer-Fit oder das, nicht jeder möchte dein Produkt einfach haben. Das heißt, du brauchst im Grunde genommen vor allem die Leute zu finden, die dein Produkt am ehesten wollen und dann kommen die Vertriebsskills oder die Verkaufsskills ins Spiel und machen es den Leuten so einfach wie möglich, den Abschluss entsprechend auch zu machen. Aber es geht vor allem auch im Vertrieb darum, die richtigen Leute zu finden. Und du kannst das nicht für die im Voraus entscheiden. Wie du gesagt hast, wenn der Laden komplett runtergerockt aussieht und da denkst du, okay, wow, haben die überhaupt Kunden? Entscheide nicht für die. Wer weiß, was das für eine Zielgruppe ist. Geh einfach rein, rede mit denen und mach den Abschluss. Und wo wir vielleicht...
Sekunde, ja, eine Sache zu den Frauen. Ich habe letztens im Internet ein Video gesehen von irgendeinem Typen mit einer Idee, was das anging, was mir sehr gut gefallen hat. Weil letztendlich ist die Angst vor einem Nein auch zu dir selber auch nur eine Illusion, die du in deinem Kopf hast. Mhm. Weil letztendlich, wenn mich 100 Frauen ansprechen würden am Tag, würde ich auch einfach Nein sagen, ohne dass ich mir überhaupt angucke, wer ist das überhaupt, wenn ich einfach denke, lass mich in Ruhe. Und so geht es halt den meisten Frauen oder manchen Frauen. Und oder wahrscheinlich den Frauen, die du ansprichst. Und da hat er gesagt, mach mit deinen Boys eine WhatsApp-Gruppe, die ihr die Rejection Group nennt. Und immer, wenn jemand eine Rejection kriegt, schreibt er das in die Gruppe rein und wird dafür gefeiert. Also wir machen das jetzt mal als Beispiel. Wir beide und noch zwei andere Dudes machen eine Rejection Group. Dann spreche ich irgendeiner auf der Straße an und werde rejected. Und dann schreibe ich rein, ey Boys, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Ich habe die angesprochen, bin über meinen Schatten gesprungen, hat sie einfach Nein gesagt. Und dann schreibst du, oh mies, aber du glaubst nicht, was mir passiert ist. Ich war gerade im Rewe und da waren 3 Girls. Und ich habe sie alle 3 angesprochen und alle 3 haben mich rejected. Und dann feiern wir dich. Und so wird das zu einem Game, wo wir Boys untereinander uns supporten, selbst wenn wir rejected werden oder gerade wenn wir rejected werden.
Okay, das Ziel sollte vielleicht langfristig dann nicht sein, immer nur Rejections zu bekommen.
Genau, aber das Ding ist, genauso wie
sonst macht man immer nur noch dumme Sachen.
Genauso wie beim Vertrieb ist es auch ein bisschen Numbers Game. Selbst wenn dein Produkt gut ist, musst du trotzdem eine gewisse Anzahl an Menschen fragen. Und bei den meisten Leuten ist das Produkt erstens nicht so gut, das ist das eine Problem, aber das haben viele gemeinsam. Das zweite Problem ist, die fragen auch einfach niemanden. Also die sprechen nie jemanden an. Und bis du da bist, dass du zu viele Leute ansprichst, zu viele Frauen ansprichst als Junge. I don't know, das ist
ja meilenweit. Also man kann es auf drei Grundregeln im Vertrieb runterbrechen. Das erste ist, mach Vertrieb überhaupt. Geh raus und sprich die Leute direkt an mit dem Produkt, was du hast. Das zweite ist, hab ein unglaublich gutes Produkt oder einen unglaublich tollen Service, also ein Angebot, wo die Leute sich dumm fühlen würden, wenn sie es ablehnen würden. Und das dritte ist im Grunde genommen, geh über die Menge, lerne die Verkaufsskills und ja, das sind dann letztendlich die Vertriebsskills, die dann reinkommen. Und zum Vertriebsskill gehört auch meiner Meinung nach das Vertriebsmindset. Und das ist, ja, jede Tür, die Nein sagt, jede Person, die Nein sagt, ist ein Schritt näher dran bei der Person, die Ja sagen wird. Weil wenn du ein gutes Produkt hast, wird es sich verkaufen. Du musst bloß die richtige Person finden.
Und du musst auch nicht, wenn jetzt jemand jemand beim Zuhören denkt, ja, aber ich kenne ja diese ganzen schmierigen Vertriebler, die ab und zu mich ansprechen, man muss nicht so sein. Man kann auch einfach ein ganz normales Gespräch mit Leuten führen. Ganz normale Fragen stellen, ganz normale Aussagen tätigen und dann passt es.
Wir reden hier ausschließlich von seriösem, intelligentem, fairen Vertrieb. Es gibt da draußen ganz viel Vertriebsleute, Coachings, Seminare. Ich will jetzt nicht sagen, dass die per se schlecht sind, aber es gibt da draußen viele, die Methodiken, Taktiken und psychologische Tricks vermitteln und beibringen, wo ich persönlich nicht dahinter stehe. Ich finde persönlich, wenn einer von, es gibt da so einen speziellen Coach, ich will ihn jetzt auch nicht unbedingt nennen, aber ich glaube, viele wissen dann auch schon, wer gemeint ist. Die sind sehr aggressiv. Man erkennt sie eigentlich sofort, wenn die beim Anrufen, man weiß, ah, okay, ja, der war bei dem im Coaching. Und der hat mit Sicherheit auch ganz, ganz viele tolle Prinzipien und so weiter, die er beibringt. Aber ich weiß einfach aus Erfahrung, aus verschiedenen Verkaufsgesprächen, wo ich dann als Interessent drin war, habe ich dann einfach gemerkt, so ganz ehrlich, so macht man keinen sauberen Vertrieb. So läuft es einfach nicht. Es geht darum, du hast ein cooles Produkt, du findest einen ehrlichen Interessenten, der wirklich was damit machen möchte, du machst ein cooles Angebot und am Ende lässt du ihm die Wahl, hast du Bock, bist du dabei, ja oder nein. Wenn er sagt nein, dann hat er möglicherweise irgendwelche Ängste und dann kannst du natürlich mit an diesen Ängsten arbeiten und im Grunde genommen Dinge sagen, Argumente bringen, weshalb er diese Ängste nicht braucht, ihm ein Gefühl von Sicherheit geben, weil letztendlich geht es ja auch gar nicht darum, dass du wirklich Sicherheit haben möchtest, sondern möchtest eigentlich nur Sicherheit fühlen. Und man kann auf jeden Fall der Person durch Vertriebsskills zum Abschluss helfen, wenn man das Gefühl hat, die will es eigentlich haben, aber da ist jetzt nur irgendeine gedankliche Blockade im Weg. Aber dass man da irgendwelche manipulativen Tricks einsetzt, um Leuten, die das Produkt gar nicht haben wollen, es trotzdem aufzuschwätzen oder ein Scheißprodukt zu verkaufen und es größer zu machen, besser zu machen, als es eigentlich ist und am Ende ist es kacke und die Leute sind unzufrieden. Das geht alles nicht.
Es ist auch dumm. Also aus der Praxis kann ich sagen, dass man, sobald man merkt, dass die Person nicht interessiert ist, auch aufhören sollte, das Vertriebsgespräch zu führen. Vielleicht noch seine zwei, drei besten Argumente nennt, aber ich habe noch nie jemand umgedreht, der am Anfang super skeptisch war. Und solche Leute kann man auch nicht umdrehen. Und selbst Leute, die am Anfang so sagen, ja, komm nochmal nächste Woche wieder, dann reden wir nochmal und dann kommst du nächste Woche wieder und ja, komm übernächste Woche nochmal wieder. Bis jetzt hat das noch nie zu einem Abschluss geführt. Das heißt, meine Strategie ist es jetzt, wenn du von Anfang an nicht Interesse zeigst, bist du direkt weg von meiner Liste. Da wird nicht manipuliert, da wird nichts gemacht, sondern einfach, okay, passt, next.
Ja.
Und so verschwendest du nicht deine Zeit, weil letztendlich machen 20% deiner Kunden 80% deines Headspaces aus und deines Aufwandes aus. Und diese versuche ich einfach ganz wegzulassen und einfach nur die zu nehmen, die sagen, ja, Alter, dieses Produkt, danach habe ich gesucht, das will ich haben, let's go, nimm mir die Bedingung, ich will es haben.
Ich würde jetzt gerne nochmal zum Thema Verkaufen so ein paar einfache Grundschritte mitgeben, dass man einfach eine Grundidee bekommt, wie kann ich das jetzt machen, auch als jemand, der jetzt noch nicht allzu viel Erfahrung hat. Ich glaube, das Allerwichtigste am Anfang ist erstmal zu wissen, ich brauche kein super krass vorgeskriptetes Gespräch oder muss mir jetzt irgendwelche Sätze überlegen und auswendig lernen oder so. Es kann tatsächlich ein ganz normales Gespräch sein und selbst wenn du ein paar Fehler machst und ein bisschen Holprigkeiten drin sind, ein bisschen das Vokabular nicht ganz optimal ist und so weiter. Wenn die Leute wirklich kaufen wollen, dann kaufen sie auch, wenn du nicht allzu gut das Ganze verkaufst. Also das sind dann letztendlich meistens immer nur 10, 20 letzten Prozent. Genau, aber ich würde damit anfangen, erstmal die Zielgruppe zu definieren. Was sind das überhaupt für Kunden, die ich ansprechen möchte? Und das könnte jetzt einfach mal als Beispiel könnten das Restaurants sein. Also du hast jetzt ein Produkt, sagen wir mal, du möchtest ein System verkaufen an Restaurants, wie sie super viel Kreditkartengebühren sparen können. Wir wissen es selber oder wahrscheinlich die meisten Unternehmer kennst, dass kein Unternehmen da draußen oder fast kein Restaurant da draußen Amex nimmt, American Express Karten. Und du hast jetzt ein System, wie die für Mastercard und Visa Prozente sparen und gleichzeitig auch Amex anbieten können, auch zu einem super günstigen Kurs. Und das Produkt ist ja vielleicht einfach nur so ein Handheld-Kreditkartenleser und das Geld, also ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das jetzt funktioniert in der Gastronomie, aber sagen wir mal, das Geld geht dann direkt auf das Bankkonto und mit nur 0,5% Gebühren. So, das ist jetzt dein Produkt. Deine Zielgruppe sind Restaurantleute. Das heißt, wie könnte man dir jetzt am einfachsten wahrscheinlich treffen? Auf
Google Maps Restaurants eingeben, eine Route planen, alle abfahren.
Ja, das wäre das Beste und das Einfachste.
Am besten direkt hin. Die priorisieren nach Höhe des Umsatzes, den die machen.
Ja.
Das kannst du natürlich nicht sehen, aber ich meine, kannst schon gucken, läuft das Restaurant gut, läuft das nicht gut. Viele Restaurants in seiner eigenen Stadt kennt man auch und dementsprechend priorisieren dann die Route machen und hinfahren.
Absolut. Das heißt, kostenlose Wege verwenden. Vertrieb kannst du im Grunde genommen, du kannst theoretisch auch Werbung in einer Zeitschrift oder auf Facebook oder Instagram und so weiter schalten. Das sollte man, wenn man wirklich fortgeschrittener Vertriebler ist, auch irgendwann machen. Aber einfach für den Anfang gibt es hunderte kostenlose Möglichkeiten. Du kannst die Leute einfach besuchen, da wo sie sind. Du kannst Facebook-Gruppen nutzen. Und ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber ich bin mir 100% sicher, dass es eine Facebook-Gruppe gibt, die Restaurantbesitzer München heißt. Dann gehst du da einfach rein und hast dann da eine Liste mit möglicherweise 10.000 Restaurantbesitzern in München und kannst die dann schon mal alle dir anschauen, kannst gucken, okay, wer ist hier besonders aktiv, die Aktiveren, bei denen läuft es vielleicht auch ganz gut, vielleicht hat der schon 10 Restaurants, cool, dann checkst du den mal aus, schreibst ihn mal an bei Facebook und fragst ihn, hey, sag mal, wie viel Prozent zahlst du eigentlich für deine Gebühren oder wie viel Prozent zahlst du eigentlich für deine Kreditkartenabrechnungen. So, das heißt, wie erreichst du diese Leute? Das ist im Grunde genommen recht simpel. Du sprichst sie einfach direkt an, findest sie über Facebook-Gruppen oder irgendwelche Foren oder whatever. Auf jeden Fall kostenlose Wege. Du könntest theoretisch auch das Telefonbuch benutzen oder über Friends and Family mal rumfragen, ob jemand irgendwie jemanden kennt. Und genau, dann ist die Frage, was ist dein, wie läuft das Gespräch? Wie spreche ich die Person jetzt an?
So wie du jede Person ansprichst. Also du kommst rein, stellst dich vor. Und am besten, ehrlich gesagt, am besten, wenn es ein Restaurant, ne, wobei, du willst viele Restaurants haben.
Sagen wir mal, ein Restaurantbesitzer, der hat ja in der Regel nicht so viel Zeit.
Doch, ein Restaurantbesitzer, die haben ja Öffnungszeiten. Mhm. Und die sind aber schon da, bevor die Öffnungszeiten da sind, weil sie ja vorbereiten. Und wenn du kurz vor den Öffnungszeiten kommst, ist es schlecht. Aber wenn du etwas weiter vor den Öffnungszeiten kommst, während sie das vorbereiten, dann ist die Tür meistens schon auf und du kannst reingehen und dich kurz vorstellen und erzählen, was du machst.
Okay, das heißt, man versucht die Leute dann abzugreifen, wenn sie tatsächlich Zeit haben. Wenn du jedoch jemanden fragst, haben sie kurz Zeit? Und auch egal, wie viel Zeit der gerade hat, wenn er noch kein Interesse an dem hat, was du verkaufst und er vielleicht auch noch gar nicht weiß, was dein Angebot ist, wird er sagen, oh, gerade passt gar nicht, passt leider überhaupt nicht. So, das heißt, man sollte mit dieser Frage gar nicht beginnen. Und ich würde sagen, am Anfang ist ein Hook wichtig. Also, oder es ist am Anfang ein Hook wichtig. Es ist wichtig, dass die Leute irgendwie das Interesse bekommen, dir zuzuhören.
Ja.
Und wie machst du das? Wie ich komme jetzt in den Laden rein,
ja.
Und wie vermittelst du jetzt auf den ersten Blick, auf den ersten Satz, okay, dieser Person sollte ich mal zuhören hier?
Hey, ich komme gerade von dem Restaurant oben an der Straße und bin gerade auf dem Rückweg nach Hause, habe ihr Restaurant gesehen und ich habe für das Restaurant ein Terminal installiert, womit sie 2% Kreditkartengebühren sparen und dadurch statt 100.000 Euro Gewinn im Jahr 160.000 Euro Gewinn im Jahr machen.
Ja, das wäre schon mal ein super cooler Hook.
Ticken zu lang vielleicht.
Ein bisschen lang, aber es kommt auf den Punkt. Ja. So lange wird er dir, denke ich, zuhören. Ja, ich würde sagen, es ist wichtig, einmal kurz zusammenzufassen, was hast du überhaupt vor? Und was ist sein Nutzen am Ende dadurch? Was ist sein Nutzen? Im Idealfall auch, was sind seine Kosten natürlich? So, hey, Sie zahlen sicherlich auch wie das Restaurant um die Ecke zu viel Kreditkartengebühren. Ich habe hier ein System, sie sparen mindestens die Hälfte. Bei den Kollegen hat das 2000 Euro im Monat ausgemacht. Und
sie sehen ein bisschen besser aus, bei Ihnen ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr.
Bei Ihnen wahrscheinlich ein bisschen mehr. Das Beste ist, das Ganze ist auch kostenlos für Sie. So, und dann hast du sein Interesse gewonnen und jetzt brauchst du Storytelling. Jetzt kommt eine Story, auch kurz und knapp, und das ganze Gespräch dauert nicht lange. Jetzt kommt eine Story, wie du darauf gekommen bist. Und zwar, mein Bruder ist nämlich schon seit Jahren im Restaurant-Business und er hat mir mal letztens erzählt, wie viel er da bezahlt und ich dachte, what, das kann nicht wahr sein. Und ich komme aus dem Bank-Business, habe gesagt, ey, das geht aber besser. Und genau, da habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ich habe jetzt schon 5 Kunden gewonnen. Läuft richtig gut. Die Leute finden das Produkt super cool. Es läuft super. Also, da hast du dann ein bisschen Storytelling. Im Grunde genommen erzählst du dann, was ist deine Lösung eigentlich ein bisschen detaillierter. Es funktioniert so, ich habe hier dieses Handheld-Gerät. Sie tauschen das einfach mit all den bestehenden Kreditkartenlesegeräten, die sie haben, aus. Und das Geld kommt dann auf ein Sammelkonto, ist auch komplett kostenlos für sie und das wird dann einmal am Tag direkt auf ihr Bankkonto überwiesen, whatever, wie auch immer diese Lösung dann funktioniert. Und genau, dann weiß er schon mal, wie es funktioniert. Dann kommt das Angebot und das Angebot, ja, wenn es Geld kostet, dann kostet es Geld. Im Idealfall ist es sogar kostenlos für ihn, weil du dann irgendwie auf eine andere Art und Weise auch Prozente verdienst, indem man einfach nur das Gerät benutzt. Aber selbst wenn es eben Geld kostet, dann wäre jetzt hier der Zeitpunkt zu sagen, wie es halt funktioniert. Man könnte da zum Beispiel dann sagen, hey, ich sehe hier, Sie verwenden wahrscheinlich um die 5 bis 10 Terminals. Da lägen wir bei 500 bis 750 Euro im Monat. Ihre Ersparnis wären wahrscheinlich das Fünffache, also um die sagen wir mal 2.500 bis 4.000 Euro, das sollte da auf jeden Fall bei Ihnen drin sein. Und genau.
Und dann noch vielleicht einen letzten Zusatz, den es unmöglich macht für ihn, Nein zu sagen, kannst du sagen, Ihr System, was Sie jetzt haben, können wir auf Hold machen. Wir nutzen unser System für 2 Monate. Wenn Sie bis dahin nicht schon im Plus sind und Geld verdient haben, nehme ich alles wieder mit. Sie kriegen eine Erstattung und es passt.
Ja, mega. Das heißt, zero Risiko. Du kannst ihm auch sagen, die ersten 3 Monate sind kostenlos, einfach testweise. Ja. Wenn sie Geld sparen, zahlen sie danach 750 Euro im Monat. Und genau, dadurch ist es einfach ein No-Brainer. Er wäre dumm, dieses Angebot nicht anzunehmen. Und dann am Ende kommt der Call to Action. Dann sagst du, wir haben diese Woche noch das super Angebot. Normalerweise kostet es nämlich eigentlich 1.000 Euro. Ich habe aber gesehen, bei Ihnen läuft es einfach richtig gut. Ich habe richtig Bock, das hier bei Ihnen im Laden zu etablieren. Deswegen mache ich es bei Ihnen für 750 Euro. Und das Angebot läuft aber nur diese Woche. Deswegen, haben Sie da Interesse dran? Sollen wir das direkt dingfest machen? Man kann auch suggestiver fragen. Beispielsweise, ich bin mir sicher, dass wir das direkt auch bei Ihnen umsetzen dürfen. Kann man machen, finde ich.
Ich bin ein Fan von der ersten
Version. Ja. Beim Roten Kreuz habe ich sehr viel so auf diese suggestive Art und Weise gefragt. Ich bin mir sicher, eine Kleinigkeit darf ich da auch bei Ihnen aufschreiben. Und das ist vor allem bei Kleinigkeiten, wo es tatsächlich nicht um jetzt eine große Decision geht, die ich vielleicht mal überdenken muss und die in die Tiefe geht, sondern wo es einfach nur um hier halt ein paar Euro im Monat für das Rote Kreuz zu spenden.
Ich glaube, bei Privatpersonen.
Das ist so ein bisschen spielerischer.
Noch bei so ein Privatperson, ja. Die so ein Unternehmer oder ein Restaurantbesitzer, ein Selbstständiger, das sind Leute, die sind sehr skeptisch oft und sehr kritisch und mögen es nicht, wenn man denen reinredet, weil sonst wären sie ja nicht selbstständig. Und denen dann so mit der so suggestiv zu kommen, ist, glaube ich, schlimmer, als wenn man eine Privatperson sagt, ja, ich bin mir sicher, ich kann ein bisschen was aufschreiben.
Genau, das ist der Punkt. Und ich bin auch der Meinung, wenn dein Produkt richtig geil ist und du tatsächlich diesen Mehrwert lieferst und für den in diesem Fall ist es ja tatsächlich, okay, du machst alles für ihn, du lieferst ihm die Dinger an, du trainierst vielleicht sogar noch seine Mitarbeiter drin, zeigst ihnen genau, wie das funktioniert. Und hilfst ihm bei der Anbindung und er spart am Ende dadurch 2.000 Euro im Monat. Meine Güte, er wäre dumm, das nicht anzunehmen. Das heißt, du kannst den Spieß auch so ein bisschen umdrehen. Du kannst einfach fragen, haben sie da Interesse dran? Ansonsten würde ich direkt weiterlaufen, weil sie können sich vorstellen, bei so einem Angebot, da werden mir auch die Türen eingerannt. Und da muss man, denke ich, auch gar nicht so suggestiv fragen.
Ja, was habe ich denn noch?
Follow-up. jetzt hat man vielleicht nicht immer so ein super krasses No-Brainer-Angebot, was man direkt vor Ort umsetzt. Und die Person möchte vielleicht erstmal das Ganze überdenken oder sagt, ja, ja, ist cool, aber nee, weißt du, ich habe gerade gar keine Zeit dafür und nee, jetzt erstmal nicht, jetzt erstmal nicht. Dann versucht man vielleicht vor Ort das Ganze noch zu klären, die Glaubenssätze aufzulösen und zu argumentieren. Aber irgendwann hat man auch so ein Gespür dafür und denkt sich, okay, ich möchte dem jetzt auch nicht, er möchte jetzt einfach wirklich nicht weiter reden. Er hat jetzt kein Interesse weiter, sich ne, Gedanken darüber zu machen. Er hat jetzt was anderes zu tun und ich möchte mir jetzt den Kontakt auch nicht verbrennen. Dann ist vor allem der Follow-up wichtig. Und du hattest vorhin gesagt, wenn du nicht beim ersten Gespräch Interesse spürst, dann versuchst du es gar nicht nochmal ein zweites Mal. Ich würde dem widersprechen, denn der Follow-up ist, und da habe ich eine kurze Story zu, ist, also da steckt mehr drin, als man glaubt. Beispielsweise war es einmal so, ich war als Rotkreuz-Werber in einem Dorf unterwegs und es funktioniert die für alle, die jetzt zum ersten Mal davon hören, dass ich das gemacht habe, es funktioniert auf die Art und Weise, dass ich ein Dorf habe und ich laufe da den ganzen Tag rum oder ich lief da den ganzen Tag rum, ich mache das jetzt schon seit 3 Jahren nicht mehr und klingel bei jeder Tür und sage denen, hey, hier Rotes Kreuz, 10 Euro im Monat spenden für einen örtlichen guten Zweck und die Leute schließen das Ganze dann entsprechend direkt ab. So, und da kommen natürlich auch viele Einwände und sagen, ja, ich spende doch schon beim NABU und ich spende schon bei Greenpeace und ich bin auch schon bei den Maltesern, die machen doch auch irgendwie sowas ähnliches. Keine Warum Zielgruppe. Soll ich denn jetzt eigentlich noch beim DRK spenden? Ja, und die Deutschen, by the way, sind super spendenaffin. Also den Deutschen eine Spende zu verkaufen, ist super easy. Und dann kommst du natürlich mit Gegenargumenten. Und da war eine Frau, das, ich weiß nicht, das war mein erstes Jahr. Also ich habe das pro Jahr immer so 5 bis 6 Wochen gemacht im Sommer. Und in der ersten Saison, da war eine Frau, die hatte eigentlich Lust, das zu machen, aber die hatte ganz viele solche Gegenargumente. Und dann hatte ich gesagt, ne, das eine war dann geklärt und dann kam direkt das nächste und meinte sie, ja, eigentlich macht mein Mann ja immer sowas. Und dann so, come on, das geht doch nur um 10 Euro im Monat, aber okay, kann ich verstehen. Ja, wann kommt denn der Mann wieder? Dann meinte sie, ja, der ist super beschäftigt und den erreichen sie heute gar nicht. Selbst wenn der wiederkommt, der hat dann auch keinen Bock, über sowas zu reden. Und irgendwann hatte ich so gedacht, okay, das ist viel zu viel Zeit, die ich hier drin verliere gerade. Ich habe, glaube ich, schon 20 Minuten mit der geredet gehabt. Und dann bin ich einfach gegangen. Und am Abend, 5 bis 6 Stunden später, bin ich da zufälligerweise an dem Haus nochmal vorbeigegangen und habe den Wagen stehen gesehen. Und offensichtlicherweise war der Mann jetzt zu Hause. Und mein Teamchef damals, heute einer meiner besten Freunde, meinte zu mir, weißt du, Friedemann, ich habe das Gefühl, du hast so lange mit der geredet, die wollte das richtig. Die wollte es eigentlich, aber sie hat sich einfach nicht durchringen können. Und ich so total aufgeregt und irgendwie auch, also ich hatte gar keinen Bock, da nochmal hinzugehen. Und ich dachte nur so, boah, bitte sag mir jetzt nicht, dass du mich da nochmal hinschickst. Und er meinte so, komm, du gehst jetzt nochmal hin und versuchst es noch ein zweites Mal. Und ich so, okay, ich gehe jetzt nochmal hin. Was soll ich denn sagen? So, ich hatte ja nur mein Erstkontakt-Pitch auswendig gelernt und den konnte ich gut vortragen. Aber was soll ich denn jetzt beim zweiten Kontakt sagen? Und dann bin ich hingegangen und super schüchtern habe ich dann da an die Tür vom Wintergarten geklopft, wo der Mann da gerade saß mit der Frau und die haben da gerade einen Wein getrunken, ganz entspannt. Und dann meinte ich, hey, wir haben jetzt eigentlich schon Feierabend, aber ich bin gerade nochmal bei Ihnen vorbeigelaufen, zufälligerweise. Ich dachte, ich frage nochmal nach, ob Sie es vielleicht einfach sich anders überlegt haben. Und die Frau meinte dann, ja, Schatz, was denkst du denn darüber? Sollen wir 10 Euro fürs Rote Kreuz spenden? Und er meinte einfach nur so, ja klar, warum nicht? Und ich so, ja, das hat mich so glücklich gemacht in dem Moment. Und dann meinte der Mann so, ja klar, setz dich hier hin, was brauchst du denn dafür? Wir haben das Ding direkt ausgefüllt. Ich habe kein einziges Argument mehr bringen müssen. Es hat einfach ein bisschen sacken lassen. Und dann ja, war der Abschluss im Grunde genommen drin.
Da widersprechen wir uns aber nicht, weil wenn du mit dem Mann gesprochen hättest, dem Entscheider von dem Haus offensichtlich, und er hätte gesagt nein, wärst du dann nochmal wiedergekommen? Weil was ich mache ist,
nein. Wenn er nein sagt, ja. Dann nicht.
Oder auch,
wenn er eigentlich Interesse zeigt, sich zu dem Zeitpunkt allerdings nicht durchgerungen bekommt, dann würde ich sagen, in der Gelegenheit, dass ich da nochmal vorbeikomme, würde ich nochmal vorbeischauen.
Aber hast du jemals jemanden, der nicht Interesse gezeigt hat, aber der Entscheider war, umgedreht?
Ja, also
beim Follow-up?
Haufenweise.
Beim Follow-up?
Beim Follow-up auch, aber nicht so oft. Also ich hatte Tausende. Über 5 Jahre hinweg. Ich weiß gar nicht, wie viele, immer 5 bis 6 Wochen. Also auf jeden Fall 30 Wochen und in jeder Woche quatschst du mit 1000 Leuten. Also 30.000 Leute, sage ich jetzt mal grob überschlagen, hatte ich vor der Nase. Und da waren viele dabei. Da sind psychologische Phänomene passiert, wo ich dachte, was, wie kann das sein? So Leute, die so einen so angucken und denken, was willst du? Und dann erklärst du dem das so ganz freundlich und versuchst dich nicht von seiner bösen oder feindseligen Aura irgendwie abschrecken zu lassen. Erklärst dem das, er so, nein, warum soll ich das machen? Ich habe ja keine Lust drauf. Und dann erzählst du ihm aber ganz freundlich, ja. Und dann sagt er, na gut, dann unterschreibe ich jetzt halt. Und dann macht es aber direkt. Und sagt so, okay. Und dann fragt er aber nur so, ja, wo soll ich unterschreiben? Okay, passt. Und ich so, was? Wie ist das gerade passiert? Wie konnte das gerade passieren? Oder was ich auch hatte,
ich meine Leute. Im Follow-up. Also nicht im
Gespräch. Okay, was vielleicht von dem Follow-up nahekommt, was ich hatte, sind Leute, die erst Nein gesagt haben und die mich dann nochmal gesehen haben und dann gesagt haben, hey, wir haben es uns anders überlegt, wir machen es doch. Und im Follow-up fällt mir ehrlich gesagt keine konkrete Situation ein, weil ich hatte es als Regel für mich so ein bisschen, wenn ich die Leute vor Ort nicht umgedreht bekomme, dann schaue ich auch nicht nochmal vorbei, weil es eben auch um, ich sag mal, um Kleinigkeiten geht, ne? Wenn es jetzt allerdings ein größerer Deal wäre, wenn es ja jetzt nicht um 10 Euro im Monat, sondern um 1000 Euro im Monat geht, dann würde ich es ein zweites Mal versuchen, ich würde es ein drittes Mal versuchen, bis ich das finale Nein habe. Solange ich Unsicherheit spüre, würde ich immer wieder es versuchen. Manchmal müssen die Leute nur drüber schlafen. Manchmal denken die selber dann drüber nach und denken, ja, stimmt, klar. Und ich kenne das ja selber von mir. Heute will ich was überhaupt nicht haben. Morgen denke ich nochmal drüber nach und oder habe vielleicht irgendeine neue Idee, habe irgendwas Neues gelernt und auf einmal passt das ja komplett in meine Wünsche rein. Auf einmal bin ich Teil dieser Zielgruppe geworden. Es könnte ja sein, rein theoretisch. Du sprichst mit jemandem und der hält überhaupt nichts von Spenden. Und
du hast das Konzept von Spenden das erste Mal auf seinen Teller gebracht quasi.
Jetzt denkt er über Spenden nach. Am nächsten Tag sieht er zufälligerweise ein Tony Robbins Video auf YouTube, wo drin steht, du sollst wo Tony Robbins dir sagt, du hast nur Fulfillment, wenn du auch
spendest.
Genau, nur Erfüllung, wenn du auch ein bisschen was spendest und zurückgibst im Leben. Und dann kommst du nochmal vorbei und sagst, hey, ja, du da, ich will mitmachen. Also solche Dinge passieren. Du solltest vielleicht nicht darauf jedes Mal erzählen, dass immer genau sowas passiert, aber es passiert grundsätzlich. Aber
weder du noch ich haben wirklich Real-Life-Experience damit gemacht, dass es gut klappt. Weil auch bei mir, ich habe welche, die so ein bisschen gezögert haben. Ich habe die alle gefollowt, habe noch ein Bier mit denen getrunken. Also ich habe nicht ein Bier
getrunken. Ich habe schon Real-Life-Experience. Mir fällt jetzt keine direkte Story dazu ein, ja, wo ich so ein Follow-up hatte. Ich würde den mit dem Mann trotzdem schon auch zählen lassen, aber weil das ist jede anderes. Person, ja, die du alleine triffst, kann ja theoretisch mit einem ja, Freund, Mann, Frau, Bruder, Geschwister oder whatever geredet haben und einfach dadurch eine andere Meinung bekommen.
Aber ich glaube, in dem Fall, wie sie es gesagt hat, war der Mann ja wirklich der Entscheider.
Nee, sie war auch entscheidend. Also sie kann es auch machen.
Aber sie hat ja, selbst als sie es gemacht hat, hat sie den Mann gefragt. Ich sag nur, wenn ich in solche Läden gehe,
ja,
ist oft der Entscheider nicht da. Und Angestellte sagen immer nein.
Ja.
Genauso klar, wie die, ja, Frau. Und da hast du absolut recht. Muss man nochmal kommen und mit der Entscheider reden.
Also aber auch der Entscheider, weil die Frau war auch der Entscheider. Es ist nicht wirklich so, dass der Mann über 10 Euro im Monat entscheidet.
Ja.
Also bei jeder, und dieses Argument ist eins der Standardargumente. Die Männer sagen alle, ah, sowas regelt alles meine Frau. Und die Frauen sagen alle, das muss ich mit meinem Mann besprechen, der macht sowas alles. So, aber letztendlich 10 Euro im Monat, darüber kann jeder Mensch selber entscheiden. Und die sind alle die Entscheider. Das heißt, was sie eigentlich brauchen, ist ein bisschen mehr Sicherheit. Und egal, was dazwischen passiert, ob sie mit dem Mann redet, und jetzt vielleicht nochmal auf die Restaurantgeschichte zurück, ob der möglicherweise einfach nur mit dem Nachbarnrestaurant spricht und der erzählt ihm davon, ey, ja, das hat bei mir gut funktioniert, oder dass er einfach nur eine Woche später bei seiner Abrechnung nochmal die Kreditkartengebühren gesehen hat und dann nochmal dran gedacht hat, stimmt, wow, hier stehen irgendwie 1000 Euro in dieser Woche. Echt, das muss ich halbieren. Ach, wie hieß der denn noch? Und dann ruft er vielleicht sogar selber an oder du kommst halt nochmal vorbei und fragst, hey, wie schaut es denn jetzt aus? Also ich glaube, dieser zweite Kontakt, der Follow-up, wenn du es so machst, dass es dich nicht super viel Zeit kostet, hast du da nichts zu verlieren, sondern du hast eigentlich nur zu gewinnen.
Wenn du noch eine Person ansprechen dürftest am Ende des Tages, würdest du das frische Haus ansprechen, wo du noch nichts zuweist? Oder würdest du ein altes Haus hingehen, wo sie Nein gesagt hat?
Ich würde eine Münze werfen. Weil es ist extrem schwer vorherzusehen, was passieren wird. Und ein absolutes Nein ist was anderes als ein Vielleicht. Und also wo ein absolutes Nein ist, nein, ich habe kein Interesse, das kommt für mich gar nicht in Frage, da würde ich nicht nochmal vorbeischauen. Ich rede von den Vielleichts. Und aus meiner Vertriebserfahrung sind 80% Vielleichts. Und von den 80% kriegst du nochmal 20% vor Ort umgedreht. Und von diesen anderen übrig gebliebenen 60% kriegst du vielleicht nochmal, sagen wir mal, ein Drittel. Auch nochmal 20% im Follow-up. Oder vielleicht ein Viertel im Follow-up umgedreht. Und der Punkt ist, du hast ja nicht diese Entscheidung, ob du den einen oder anderen hast. Wenn du es auf eine smarte Art und Weise machst, kannst du dir sagen, hey, heute, weil du willst ja auch kein, wir haben das genannt, Gebiet verbrennen. Du möchtest ja auch nicht deine Prospects im Grunde genommen verbrennen und möchtest ja möglichst effizient arbeiten, dass du im Grunde genommen tagsüber komplett Erstkontakte machst und abends machst du nochmal die Zweitkontakte.
Also ich mache immer Erstkontakte, bis es keine Erstkontakte mehr gibt.
Ja.
Und dann gehe ich zu denen, wo zwar ein Nein kam, aber das Nein war so ein ganz bisschen vielleicht.
Ja.
Aber ich verschwende weniger Zeit mit den Leuten, die... Also ich habe es früher anders gemacht. Also was heißt früher? Ich habe es am Anfang anders gemacht. Aber da ist nie was bei rumgekommen. Ja. Drum habe, und bei den Leuten, die Ja sagen, die sagen super schnell Ja. Es dauert 3 Minuten, dann sagen sie, okay, passt, wo ist der Vertrag, lass uns loslegen. Und ich arbeite lieber dann mit solchen Leuten, die es direkt machen oder versuche, auf so einzugehen, als jemand, der vielleicht sagt, dann doch nicht. Und Es sei denn, und das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, wenn der Entscheider nicht da ist, die Mitarbeiter sagen immer Nein. Das ist mir echt doll aufgefallen, ist, als Mitarbeiter, wenn du nicht die Entscheidungsbefugnis hast und es kommt jemand auf dich zu und möchte irgendwas deinem Chef verkaufen, der Chef ist aber nicht da, bist du ja kurzfristig das Substitut für den Chef, aber hast eigentlich gar keine Entscheidungsbefugnis. Das heißt, um Zero Risk, weil du hast nichts Positives davon, weil wenn es gut ist, wird der Chef nicht dir danken, dass du ihm diese Nachricht weitergeleitet hast. Wenn es aber scheiße ist, sagt der Chef, okay, warum nervst du mich mit sowas? Das heißt, deine Incentives sind ganz klar zu sagen als Mitarbeiter, ja, ich kann meinen Chef sehr gut einschätzen und ich bin mir sehr sicher, dass er Nein sagen wird. Und das habe ich sehr oft gehört und bin dann nochmal vorbeigekommen, um den Chef abzupassen. Und in sehr vielen Fällen meinte der Chef, ja, das ist interessant. Mhm. 2 Abschlüsse habe ich sogar gemacht dadurch. Und jetzt bei einem Laden war ich jetzt zum zweiten Mal da, habe die Chefin wieder nicht angetroffen, aber wieder den Mitarbeiter und hat ganz komisch reagiert. Und da war mir klar, okay, der hat nicht mit ihr geredet, der hatte einfach nur keine Lust, das weiterzutragen und hat so ein bisschen rumgeeiert und meinte so, ja, du brauchst doch nicht nochmal kommen, ich rufe dich an, ich habe ja deine Nummer, alles easy, ich frage nochmal nach, ich hake nochmal nach für dich. Da dachte ich mir, okay, du hast das erste Mal schon nicht nachgehakt und du wirst das zweite Mal auch nicht nachhaken. Du wirst auch nicht anrufen. Ich komme einfach nochmal vorbei, wenn die Chefin da ist. Spreche das mit ihr ab. Und ja, also das einfach nur als Tipp, nicht von Leuten abschrecken lassen, die nicht die Entscheidungsbefugnis haben, weil deren Entscheidung wird immer Nein sein, weil es die sichere Entscheidung ist. Und sie nichts davon haben, wenn sie Ja sagen.
Definitiv. Ich würde, wenn aus deiner Sicht der Deal trotzdem Sinn ergibt und die Person trotzdem für jetzt erstmal Nein sagt, würde ich in einem Abstand von vielleicht 2 Wochen oder einem Monat mich nochmal bemerkbar machen.
Mache ich alles und habe ich auch gemacht. Ja. Und es ist bis jetzt noch nicht zum, also ist nicht,
dass genau,
nicht
aber mache. Es ist auch erst eine kurze Zeit vergangen.
Ist jetzt 2 Monate, aber es ist einfach nur nie ein Deal dadurch zustande gekommen von irgendwie 12
Deals. Okay, grundsätzlich, prinzipiell würde ich dir das empfehlen und ich würde es auch allen da draußen empfehlen, das einfach grundsätzlich zu machen. Denn viele Produkte und Dienstleistungen, wo es ein bisschen, oder eigentlich egal, was du verkaufst, Vertrauen ist wahnsinnig ausschlaggebend. Und gerade im Direktvertrieb ist der zweite Kontakt einfach per Definition schon vertrauter, weil die Leute haben dein Gesicht schon mal gesehen und du zeigst dich noch ein zweites Mal. Wenn du dich nur einmal zeigen würdest und dann von der Bildoberfläche verschwindest, dann ist es ja so, okay, wow, war das jetzt ein Scammer oder ne, was ist jetzt passiert? Aber wenn du dich in einem längeren Zeitraum nochmal zeigst, dann ist das einfach noch mehr Credibility dafür, okay, dass das, was du tust, auch tatsächlich stimmt. Und genau, möglicherweise holst du die Leute in einer anderen Situation ab. Vorher waren sie vielleicht nicht deine genaue Zielgruppe, jetzt sind sie deine Zielgruppe. Das kann sich innerhalb eines Monats ändern, weil die ganze Zeit ändern sich Lebenssituationen. Das heißt, ich würde die Kontakte nicht beim ersten, also es sei denn, es ist ein absolutes Nein und die sagen, ey, die haben gar kein Interesse dran, könntest du dich auch nicht vorstellen in den nächsten Jahren, dann kannst du sagen, okay, passt. Ansonsten Follow-up, ja, halte ich persönlich für sehr, sehr sinnvoll.
Also wo es auf jeden Fall unbestreitlich super wichtig ist, ist im Online-Marketing. Da gibt es ja diese 7-Kontakte-Regel,
ja,
dass ein Kunde 7-mal dein Produkt gesehen haben muss, 7-mal musst du den Schuh auf Instagram als Werbung bekommen haben, bevor du endlich mal sagst, okay, jetzt kaufe ich ihn wirklich. Und so wird ja auch Werbung angezeigt. Ich glaube, jeder kennt so die 5, 6, 7 Werbungen, die dir persönlich angezeigt werden.
Retargeting, wieder in die Erinnerung zu kommen.
Ja.
Und oftmals ist man auch einfach in dem Moment gerade zu träge, aber man weiß, es ist eigentlich ein Problem und denkt, sagt, ah, naja, komm, kein Bock. Und dann denken sie darüber nach und dann kommst du nochmal vorbei, weil in der Regel sind sie dann so busy und beschäftigt mit anderen Sachen, dass sie dann nicht selber auf dich kommen. Aber ich hatte es schon oft, dass du die Leute abholst bei dem Gedanken, oh ja, die haben eigentlich richtig Bock. Und dann sind sie richtig froh, dass du nochmal da bist, dass du nochmal vorbeigeschaut hast. Und ja, dementsprechend Follow-up. Meiner Ansicht nach, und ich denke, da würden mir wahrscheinlich extrem viele Vertriebsleute zustimmen, ist der unerlässlich. Okay.
Wichtig ist das Follow-up, insbesondere auch, wenn es geklappt hat. Weil du darfst einen Deal, wenn es ein Handshake-Ja gibt, darfst du nicht denken, okay, jetzt passt es und ich komme dann in einem Monat wieder und dann wickeln wir das ab. Sondern wenn das Ja da ist, dann das Ja auch nutzen, direkt am Abend eine E-Mail schreiben, hey, cool, dass es geklappt hat. Hier nochmal kurz zusammengefasst, was wir besprochen haben. Ich komme übermorgen vorbei und dann setzen wir das auf. Also wenn du, das habe ich beim Fonds gelernt, bei Investoren und ich habe es jetzt bei dieser neuen Firma gelernt, dass Leute, mit denen man nicht direkt follow-upt, dann eine Woche später sich doch anders überlegt haben. Ja, ich weiß, ich habe das letzte Woche so gesagt, aber ja, es ist gerade was dazwischen gekommen und das ist passiert. Wohingegen, wenn ich direkt am Ball geblieben bin, direkt geschrieben habe und es ist ja, wenn du ein Ja bekommst, wollen sie auch von dir hören. Das ist noch nicht mal Belästigung, sondern die freuen sich. Ah, da hat er mir geschrieben, er hat nochmal angerufen. Dass dann der Deal wirklich erst sicher in der Tasche ist.
Mhm.
Also nicht auf einem Ja vor Ort ausruhen, sondern dann nochmal schreiben, dann nochmal eine E-Mail schreiben.
Ja, genau. Du musst es direkt dingfest machen. Ja. Im Idealfall hast du
das Produkt gleich schon dabei.
Das Produkt dabei,
morgen einen
Vertrag dabei, eine Unterschrift sicher.
Also vielleicht nicht fürs Erste, aber direkt dann danach.
Ja.
Also vielleicht
auf genau. Dann, ja. Verträge vor Ort, also Handshake-Deals sind gut, aber der Vertrag muss auch unmittelbar danach folgen. Im Idealfall ist er direkt vor Ort schon unterschrieben und genau, oder er folgt dann entsprechend später, wenn es überhaupt einen Vertrag gibt oder ansonsten kann es auch einfach eine Summe sein, die überwiesen werden muss. Was ich denke, was wichtig ist, was Vertrieb angeht, viele haben Angst davor. Ich glaube, jeder kann es erlernen, auf jeden Fall so, dass es zweckdienlich ist. Und als Unternehmer musst du Grundlagen an Vertrieb kennen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich der krasseste Vertriebler dieser Erde bin. Ich war in dem, was ich verkauft habe, auf jeden Fall unter den Besseren dabei und habe da Tage gehabt, wo ich mehr Leute zum Abschluss gebracht habe, also mehr Ja's bekommen, als dass ich Neins bekommen habe. Es gibt natürlich trotzdem immer Leute, die besser sind und noch heftigere Vertriebler sind und so weiter. Und die haben sich einfach zu ihrer Lebensaufgabe gemacht, die heftigsten, erfolgreichsten, meistverdiensten Vertriebler zu werden. Das ist gar nicht mal nötig. Ich glaube, wenn man einfach so dieses 80-20 Grundkonstrukt kennenlernt, dann kann man daraus für sich, für sein Business extrem viel mitnehmen. Man kann entsprechend auch ein Business, und darum geht es ja hier in der Folge, ohne Geld gründen. Und ich glaube, die beste Art und Weise, es wirklich zu lernen, ist es immersiv zu lernen. Weil ein guter Verkäufer ist im Grunde genommen wie ein Diamant, der entsteht unter ganz viel gebündelter Energie. Und diese gebündelte Energie musst du in einem kurzen Zeitraum in den Vertrieb reinstecken und dann wirst du ganz, ganz schnell zum Diamanten geschliffen. Und ich denke mir, du kannst wahrscheinlich ein Lied davon singen, wie schnell man beim Vertrieb lernt, wie schnell man seinen Text verbessert, wie schnell man Körperhaltung und sowas hinterfragt, ausprobiert und ganz schnell irgendwie auch gute Lösungen findet, wie man das ganz gut macht, wie man seinen Approach generell vertieft. Du hast jetzt ganz, ganz viele kleine Mikrostrategien für dich überlegt und
welche Klamotten man
trainiert,
anzieht.
Welche Klamotten du anziehst. Also das geht extrem schnell. Das Mindset adaptiert sich sehr schnell. Das Mindset wird auch sehr geformt, würde ich sagen, dadurch. Also Vertrieb geht auf die Psychologie. Und ja, ich würde sagen, üben, weil du kannst dir 100 Vertriebsvideos anschauen. Am Ende musst du es aber machen. Und ja, ich denke, das ist das Wichtigste.
Absolut. Ich möchte so einmal ganz kurz 4, 5 Geschäftsmodelle auflisten und kurz erläutern, warum die keine gute Idee sind, wenn du wenig Startkapital hast. Weil wir kriegen oft in den Nachrichten immer eine Frage, hey, was hältst du von Affiliate Marketing? Hey, was hältst du von Dropshipping? Was hältst du von E-Commerce? Was hältst du von Coaching-Unternehmen? Und wir können ja mal diese Unternehmensideen kurz beleuchten unter diesem Aspekt, wie viel Geld brauche ich, um das zu starten. Und das Erste, was manchmal kommt, ist die Idee von einem Softwareunternehmen. Und bei einem Softwareunternehmen denken manche, die mir schreiben, ja, das ist ja geil, weil dann muss ich es kurz programmieren und ich engagiere einen Programmierer aus Indien und der macht das vielleicht sogar gegen Anteile von meinem Unternehmen und den muss ich nicht bezahlen und dann kann ich das Unternehmen starten ohne Geld. Ich persönlich glaube nicht, dass das möglich ist. Also mit den Leuten, mit denen ich geredet habe, die ein Softwareunternehmen haben, die haben, selbst wenn das Programmieren for free war, weil sie es selber konnten, mussten sie ordentlich viel Geld in die Hand nehmen, um die Kunden zu akquirieren. Weil selbst wenn du die App hast oder das Softwareprodukt hast, brauchst du immer noch Kunden. Und oft kriegt man Kunden für ein Softwareunternehmen auch nur, indem du denen kostenlos das erstmal gibst. Einen Monat for free oder was auch immer. Und du hast dann die ganzen Operations, wo du entbuggen musst und all so einen ganzen Kram, ohne dass du überhaupt schon mal ersten Euro Umsätze gemacht hast. Und dazu kommt auch noch, dass ein Softwareunternehmen sehr schwer ist, überhaupt sich zu überlegen und dann noch umzusetzen. Selbst wenn du eine gute Idee hast, ist es sehr unwahrscheinlich, dass deine programmierte Idee auch wirklich den Need fittet, den du dachtest, dass er gefittet werden muss. Und du hast sehr viele Iterationsschritte, bis du das letztendliche Produkt hast. Die Kollegen von mir, die Softwareunternehmen haben, die einigermaßen erfolgreich sind, die haben die schon seit 5, 6 Jahren und iterieren immer wieder in der Software, bis sie jetzt endlich nach langem Funding die Product Market Fit gefunden haben und erste zahlende Kunden haben. Und das ist auch der Grund, warum Softwareunternehmen sehr oft von VCs gefundet werden, weil du brauchst Geld, um sie zu starten, aber du hast kein Geld, um es zu starten. In unserem Beispiel jetzt, weil wir mit 0 Euro an.
Es geht natürlich auch anders. Es geht auch komplett ohne Geld. Es geht auch mit dem.
Mit einer App kannst du. Das geht, ja. Aber es ist nicht das optimale Business.
Aber es ist nicht optimal. Ja. Also theoretisch, es gibt auch eine andere Story. Jemand auch aus dem E-Commerce-Bereich hat ein Software-Tool gegründet, ist selber Programmierer. Er hat's ganz gut, denke ich, hinbekommen und hat, glaube ich, auch ohne viel Startkapital direkt auch am Anfang zahlende Kunden bekommen. Was allerdings das Problem ist, wenn du selber Programmierer bist, ist, dass es dann recht schwer ist, dich selber irrelevant zu machen in der Firma, weil du musst dann erstmal jemanden finden später, der dein Unternehmen, der deine Software so gut versteht, dass er es einfach übernehmen kann und du am Ende auch nicht mehr der Versuchung unterstehst, dann irgendwie dran mitzuarbeiten. Du willst ja langfristig vielleicht auch Unternehmer werden. Und bei ihm ist es tatsächlich so, er ist immer noch komplett als Betreiber, als Software-Ingenieur, als gleichzeitig Teamleiter in seinem Unternehmen so ein bisschen gefangen. Und das passiert halt, kann halt schnell passieren. Aber ich meine, es ist am Ende alles eine Frage der Skills. Wenn du richtig gut verkaufen kannst, dann kannst du auch ein Software-Unternehmen ohne Geld aufziehen. Es ist aber nicht unbedingt das Einfachste, definitiv.
Und musst auch es programmieren. Er selber hat 20, ich glaube, wir reden über den gleichen, die Idee, die wir auch schon mal hatten, nur halt ein bisschen anders.
Nee, das ist jemand anderes.
Okay. Ja. Der von dem, wo ich dachte, von dem du redest, der hat 20.000 investiert und er kannte seine Zielgruppe auch richtig, richtig gut, weil er selber die Zielgruppe war und er selber den Pain hatte. Er kannte alle Kunden aus der Nische durch die Gruppen, die wir haben in der E-Commerce-Nische und wusste, dass die, wenn es gut ist, dafür zahlen würden. Das ist natürlich eine Sonderposition, wo du natürlich absolut recht hast, da kannst du einfach durchstarten. Eine andere Sache, die manchmal an mich herangetragen wird, ist Trading. Und da hast du ja auch schon mal, glaube ich, einen Rant in dem Podcast zu gesagt zum Thema Trading. Trading ist auf jeden Fall kein Game, was man machen sollte, wenn man wenig Geld hätte. Und höchstwahrscheinlich
ist auch kein Business.
Höchstwahrscheinlich auch kein Game, was man machen sollte, wenn man viel Geld hat. Es gibt einen Kollegen von mir, der Screenshots zu folgen wahnsinnig viel Geld mit Trading verdient hat. Aber der hat mir erzählt, dass die ersten die ersten vorhersehbaren Umsätze, die er mit Trading gemacht hat, hat er gemacht, nachdem er 200.000 Euro im Trading erstmal verloren hat. Und dann habe ich gefragt, okay, ist das so eine Regel? Er meint, ja, es gibt niemanden meiner Kollegen, die nicht sechsstellig im Minus waren, bevor sie ins Plus gekommen sind. Das heißt, selbst wenn du irgendwie der Meinung bist, wo weder ich noch Friedemann dahinter stehen, dass Trading eine gute Idee ist, dann musst du darüber im Klaren sein, dass du mindestens sechsstellig höchstwahrscheinlich verlieren wirst, bevor du Geld damit machst. Und dazu kommt auch, dass es kein Business ist.
Genau, es wird kein Mehrwert generiert. Du hast kein Produkt, keine Dienstleistung, die du jemandem verkaufst, die
es von dir
jemanden
abhängig
weiterbringt. Genau, und es ist im Grunde genommen, du nutzt so, ja, so Marktineffizienzen, um dich da reinzusneaken und schnell wieder rauszusneaken. Also da sehe ich nicht wirklich, dass ein Mehrwert entsteht. Und erst wenn ein Mehrwert entsteht, kann es tatsächlich viral gehen. Dann kann es bis ins geht nicht mehr wachsen und du kannst es automatisieren. Das heißt, egal was du machst, schau einfach, dass dein Produkt richtig geil ist. Ja. Und dass Leute danach verrückt werden, dass sie Bock haben, dass du im Idealfall, bevor du 1 Cent investiert hast, schon Dutzende, wenn nicht Hunderte Raving-Fans hast und Kunden, die dir heute schon bereit sind, Geld zu geben für dieses Produkt, wenn das so cool ist oder deine Dienstleistung, wenn sie es so cool finden, du es so gut gemacht hast oder konzeptioniert hast und so gut verkauft hast, dann ist das ein gutes Zeichen. Wenn du niemanden überzeugt bekommst von deiner Idee, nicht mal die krassest, nicht mal die Leute, die perfekt in deiner Zielgruppe sind, kriegst du ansatzweise von deiner Idee überzeugt, dann lass es sein, dann hat es keinen Mehrwert.
Der ein oder andere denkt jetzt vielleicht an Dropshipping, weil ich kann ja Dropshipping machen, wo ich kein Geld ausgebe, bis das Produkt gekauft wird und dann kaufe ich es ein und verschicke es.
Ja.
Das ist vom
Dropshipping, da gibt es tatsächlich noch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber da gibt es tatsächlich noch eine super coole Neuerung von AliExpress.
Geh gleich darauf ein. Früher war, weil das vielleicht ist das die Lösung von dem Problem, ja. Deswegen früher ging das wahnsinnig gut mit Dropshipping. Da vor, sagen wir mal, 2016, 2017 war eine goldene Zeit für Dropshippers. Das Problem jetzt ist, Friedemann hat gerade gesagt, du brauchst ein richtig geiles Produkt, um auch gut das Produkt zu verkaufen. Und bei Dropshipping hast du das Produkt meistens nicht ordentlich ausgearbeitet. Du hast
kannst du ja machen.
Kannst du machen, nur
die meisten machen es nicht.
Die meisten machen es nicht. Und ja, vor allem, wenn du es Dropshipping, dann hast du trotzdem die Customer Acquisition Cost, weil du ja noch die Werbung schalten musst.
Ja.
Und du kannst mit Dropshipping auch nicht unendlich probieren, weil für jedes Mal, wo du ein Produkt probierst, musst du Werbung bezahlen. Und wenn du 100 Produkte probiert hast und keins davon geht ab, hast du am Ende den Werbekostenblock von 100 Produkten, dann hast du aber keinen Umsatz, der dem entgegensteht. Dann hast du beim Dropshipping meistens sehr hohe Return Rates, weil du das Produkt selber gar nicht so wirklich Quality inspecten kannst. Und vielleicht hast du es ein bisschen ausgearbeitet, aber in den meisten Fällen ist es sehr aufwendig, ein Produkt richtig auszuarbeiten. Aber bei Dropshipping hast du keine Marktwerte, nicht wie auf Amazon oder so, wo du gucken kannst, dass es gut läuft. Sprich, du schießt so ein bisschen ins Dunkle. Und du kannst jedes Produkt erfolgreich machen und da musst du es richtig krass ausarbeiten, musst richtig heftig Marketing-Videos machen, musst eine richtig geile Webseite haben und da bist du auch schon wieder bei 10.000, die du investiert hast. Deswegen, ich glaube, dass Dropshipping keine gute Idee mehr ist, weil alle E-Commerce-Produkte jetzt richtig gut ausgearbeitet sind, richtig geile Marken sind und man mit einem Dropshipping-Store, den man innerhalb von einer Woche macht, gar nicht mehr so gut hinterherkommt.
Also vielleicht gibt's genau, jetzt diese es Neuerung. Gibt zwei Sachen, wie ich das betrachten würde. Ich glaube, all diese 5 Ideen, die du hier auflistest, können alle, so wie sie konventionell praktiziert werden, sind wahrscheinlich alles keine guten Ideen mehr. Aber jedes einzelne Konzept funktioniert immer noch. Und Dropshipping ist ja eigentlich auch kein Geschäftsmodell, sondern es ist ein Bestandteil oder eine Art und Weise, wie du dein Produkt auslieferst. Und du kannst ja verschiedene Produkte haben. Und der einzige Unterschied ist halt, du hast es nicht vorproduziert und vorfinanziert, sondern der Kunde geht in Vorkasse, sowohl finanziell als auch zeitlich. Und hier ist auch wieder die Frage, wie gut ist dein Produkt, wie gut kannst du es verkaufen und wie gut kannst du dem Kunden verkaufen, dass es sich lohnen wird, zwei Wochen darauf zu warten und heute 100 Euro dafür zu bezahlen und er bekommt das Produkt erst in zwei Wochen. Und glaube mir, das ist möglich. Das ist gut möglich, dass die Leute, dass die Return Rates niedrig sind und gleichzeitig die Leute super dankbar und geduldig auf ihr Produkt warten werden, während es aus China denen direkt zugeschickt wird und sie müssen sogar noch den Zoll zahlen. So, das ist ja die super Überraschung. Aber auch da werden dir die Kunden, wenn du es richtig und geschickt machst, sagen, gar kein Problem. Ich hinterlasse trotzdem eine 5-Sterne-Bewertung und ich zahle den Zoll natürlich noch. Gar kein Problem. So, und dann kommt vielleicht sogar noch von der Firma die E-Mail, wir haben Lieferengpässe und die Lieferung verzögert sich nochmal um einen Monat. Und selbst dann, wenn du es richtig machst, kriegst du es auch noch hin, dass die Leute immer noch deine Raving-Fans und Customers sind. Und wovon ich da rede, ist zum Beispiel ein Angebot, welches so gut ist, dass du es nicht ausschlagen willst. Wenn und da gab's diese Helium-Zeit, diese Helium-Router. Das waren Produkte, da sind dann ganz, ganz viele Dropshipping-Firmen aus dem Boden wie Pilze geschossen, wo die Leute dankbar und geduldig auf diese Helium-Router gewartet haben, weil sie ganz genau wussten, es gibt überall krasse Lieferengpässe. Das ist das Ding, was jeder gerade haben möchte, weil du brauchst diesen Helium-Router, damals, heute funktioniert das gar nicht mehr, einfach nur an die Steckdose stecken, irgendwo in deinem Haus platzieren und hast damit am Tag 50 Euro oder sowas verdient, dadurch, dass du WLAN-Leistungen rausgeschickt hast an irgendwelche IoT-Geräte. So, funktioniert heute nicht mehr gut, aber damals gab es einen Boom und da hat das so gut funktioniert, dass diese Helium-Router überall ausverkauft waren und es ging gar nicht anders, als dass man die gedropshippt hat. Und da haben die Leute dann super entspannt und geduldig drauf gewartet. Das gleiche beispielsweise auch mit einem Ledger oder nicht Ledger, das ist ja eine Marke, aber einer Cold Wallet für deine Kryptowährungen. Ich habe mir gerade eine gekauft. Ich glaube, das hat 3 Wochen gedauert, bis das ausgeliefert wurde. Ich habe noch Zoll dafür bezahlt, hat mich das gejuckt. Überhaupt nicht. Weil ich wollte unbedingt diese eine Wallet haben. Weil diese eine Wallet löst mein Problem und war für mich so ein gutes Angebot. Die war trotzdem auch inklusive Zoll noch günstiger als die Konkurrenz, aber sicherer. Zumindest glaube ich das. Und es geht mir auch nicht um absolute Sicherheit, sondern dass ich mich sicher fühle. Das ist ein wichtiges Marketingprinzip. Und dementsprechend selbstverständlich habe ich darauf gewartet. Und ob ich jetzt, sind wir mal ehrlich, will ich alles am nächsten Tag haben, wenn ich was kaufe. Aber macht jetzt faktisch wirklich einen Unterschied, wenn die Firma mir begründet, warum es länger dauert und wenn ich das Gefühl habe, okay, das ist das eine Produkt, was wirklich das Einzige ist, was funktioniert. Ja, klar warte ich dann 3-4 Wochen darauf. Also, so, aber ganz kurz ja. Dazu zu dieser Lieferzeit. Das ist insbesondere bei Alibaba-Produkten gar nicht mehr unbedingt nötig, weil ab Ende des Jahres oder nächstem Jahr gibt es AliExpress Plus oder whatever. Ich glaube, das hat irgendeinen fancy Namen. Und damit ist weltweiter Versand garantiert in 5 Tagen.
Geil.
Und das ist schon mal richtig krass für Dropshipper.
Das könnte das Game wieder ändern. Aber jetzt
Grundsätzlich,
ich persönlich kenne niemanden, der ein langfristiges Business aufgebaut hat mit Dropshipping, was profitabel ist. Und selbst die Beispiele, die du gerade genannt hast, diese Helium-Router, das war ein kurzer Hype, der gut funktioniert hat, haben sie kurz abgecashed, aber jetzt machen die halt keinen Cent mehr. Die Wallet, die wir beide haben, wo ich auch, glaube ich, eine Woche oder so warten musste und dann noch Zoll gezahlt habe, war kein Dropshipping, weil niemand würde eine gedropshippte Wallet kaufen, sondern das ist eine Firma, die entweder in den USA oder in England sitzt und das ist irgendwie außerhalb der EU und deswegen dauert das.
Na klar war das Dropshipping. Die war außerhalb Deutschland. Das ist die Definition. Ich kaufe etwas und es wird aus dem Ausland zu mir direkt vom Hersteller gesandt.
Aber die Firma hat das Wallet in Stock und versendet es an dich, nicht der Hersteller.
Von deren Warehouse.
Mhm, genau.
Ja, okay.
Deswegen ist es, die haben eine Supply Chain, die haben das Produkt vor Ort. Und deswegen eigentlich die Definition von Dropshipping ist ja, dass du als Unternehmer gar keinen Berührungspunkt mit dem Produkt hast, sondern dein Hersteller schickt es direkt an den Typen und du bist nur der Vermittler und das ist da nicht so. Und da haben wir die genommen, weil das das beste Produkt ist und das beste Produkt auf dem Markt von einem Dropshipper zu kaufen, ist sehr unwahrscheinlich. Dementsprechend, und das ist ja nicht mal ein Dropshipper. Deswegen, wir kennen ja auch sogar einige Dropshipper.
Ich weiß.
Und ich weiß, was du sagen willst. Du willst sagen, es ist auf jeden Fall möglich.
Es ist möglich, das ist der Punkt.
Es ist auf jeden Fall möglich, nur wenn du wenn du die 100 Möglichkeiten hast, die vor dir liegen, dann würde ich Dropshipping nicht nehmen, weil es ein paar Punkte gibt, die einfach gegen dich sprechen, die bei anderen Unternehmensformen nicht gegen dich sprechen. Ja.
Der Punkt ist, Dropshipping ist kein Geschäftsmodell. Dropshipping ist eine Art und Weise, wie du ein Produkt, welches du jetzt herstellst, an deinen einkaufst oder finanzierst oder an deinen Kunden bringst. Aber dein Business, dein Kern-Business-Objekt ist immer dein Produkt und was du anbietest und was dein Mehrwert ist für den Kunden letztendlich. Und die Art und Weise, die Modalitäten, da würde ich per se nichts von vornherein ausschließen, sondern ich würde schauen, welche Modalitäten kommen für mich in Frage, welche ergeben Sinn in meiner Situation und daraus wähle ich mir dann die besten. Dass Dropshipping jetzt eine davon ist, ich glaube, es ist ein recht seltener Fall, dass es tatsächlich die beste Option ist. Aber nach wie vor, wenn du jetzt zum Beispiel ein Kickstarter-Produkt hast, die Leute freuen sich richtig krass drauf, die zahlen es dir im Voraus und jetzt kriegst du es sogar noch hin, dass du das Ganze dropshippst von der Firma, von deinem Hersteller aus dem Ausland, weil die Leute haben jetzt eh schon lange gewartet, jetzt können sie auch noch ein bisschen länger warten, dann würde ich mich fragen, warum soll ich das nicht auch mit in Betracht ziehen, das zu dropshippen. Natürlich, man muss es richtig machen. Und egal, welche Business-Idee, welches Konzept, welche Modalitäten du hast, wenn du es sloppy machst, und das machen halt einfach die meisten Leute, die Dropshipping-Businesses haben, machen es super, super sloppy, dann wird es nicht funktionieren. Gar keine Frage. Aber wenn du es richtig machst, dann würde ich keine Modalität von vornherein ausschließen.
Absolut richtig. Nur es gibt Modalitäten, die funktionieren besser mit wenig Geld und die funktionieren schlechter mit wenig Geld. Und ich finde Dropshipping, oder ich sehe, dass Dropshipping einfach, ich kenne niemanden, bei dem es gut funktioniert.
Ja, ich kenne Leute, die vor allem in Deutschland Dropshipping erfolgreich machen. Das heißt, die haben ihren Hersteller in Deutschland.
Das ist anders.
Und kommt etwas anders, kaufen ja. Die Produkte dann bei dem.
Das ist dann quasi
so. Der schickt es dann direkt
an. Das ist so, als sei dein Warehouse halt in Deutschland. Das ist.
Ja. Das ist es ist auch Dropshipping vom Prinzip. Deswegen würde ich sagen, durchdenkt die Ideen erstmal, bevor ihr sie direkt über Bord werft.
Genau, nur das Klassische, was man unterm Dropshipping versteht, würde ich nicht empfehlen. Und wenn der Hersteller in Deutschland ist, klar, aber dann ist es auch nur was anderes als wirkliches Dropshipping, ist so wie dein Lager. Kannst den Hersteller wie dein Lager betrachten, sagst, okay, warum brauche ich ein Lager, was direkt neben meinem Hersteller ist, dann kann ich es auch bei meinem Hersteller lagern. Auf diese Idee kommt man von alleine. Nur das Geschäftsmodell Dropshipping, so wie es im Internet beigebracht wird und wie es gezeigt wird, und das sind ja auch die ganzen Instagram-Leute, wo man denkt, oh, die sind richtig reich und die haben ja 1 Million Euro Umsatz im Monat.
Ja.
Das ist oftmals einfach nicht richtig. Die haben 1 Million Euro Umsatz im Monat, haben 50% Marge auf das Produkt, also 500.000 Euro Gewinn, haben aber im Backend 500.000 Euro Werbeausgaben, um diese 1 Million Euro Umsatz zu einzukaufen. Das heißt, die haben 0 Euro
Gewinn. Ja. Als Faustregel würde ich immer sagen, alles, was in einem Kurs 1:1 einem beigebracht wird, das ist in der Marge eingepreist. Diese Geschäftsmodelle funktionieren so nicht mehr. Man muss immer selber erfinderisch sein. Die Definition von Unternehmertum an sich ist etwas Unbekanntes zu erforschen. Und das ist genau das gleiche mit Amazon FBA. Die Leute, die uns fragen, hey, irgendwo hat jemand gefragt, mit welchem Produkt würdest du heute auf Amazon anfangen? Wenn ich es dir sagen würde, würde es nicht mehr funktionieren, weil wir es dann gemacht
haben. Dann würden es 1.000 Leute hören und dann, oder wir
haben es schon. Oder 1.000 Leute würden es hören, dann würde es nicht mehr funktionieren. Es gibt ganz viele Wege, wie du etwas machst, aber was du machst am Ende, da musst du schon selber drauf kommen. Ansonsten war es keine unternehmerische Leistung und es wird dir ansonsten auch keiner bezahlen. Wenn es keine echte Leistung war, die du erbracht hast, dann kriegst du kein Geld am Ende. Du kannst direkt die Korrelation zwischen die Höhe deiner Profitmarge und wie viel einzigartige, mehrwertstiftende Denkleistung du reingebracht hast, das kannst du direkt in Korrelation zueinander bringen. Das heißt, wenn du einfach nur 1:1 kopierst, kann das Ganze am Ende nicht funktionieren. Oder wenn du einfach 1:1 das machst, was dir irgendjemand in einem Kurs beibringt, dann wird das auch nicht funktionieren. Modalitäten, ja, du kannst Modalitäten 1:1 in einem Kurs lernen und auf dein Business-Konzept anwenden, aber deine Business-Idee, die musst du selber haben. Und die Art und Weise, wie du den Mehrwert kreierst, das ist Kreativität. Und sind wir mal ehrlich, wenn du die Leute fragst da draußen, was fehlt dir in deinem Job, was möchtest du mehr haben? Dann sagen sie, ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen kreativer arbeiten. ich würde gerne mehr meine Ideen reinbringen. Jetzt hast du die Gelegenheit. Jetzt hast du dich entschlossen dazu, Unternehmer zu werden. Jetzt hast du die Gelegenheit, kreativ zu werden. Also mach das auch, weil in der Kreativität steckt der eigentliche Wert. Alles andere ist Modalität, die Frage, wie mache ich es? Und das kannst du dir einkaufen mit Seminaren oder du guckst es dir einfach bei YouTube an, wie das funktioniert. Genau, aber diese kreative Komponente, das kann dir niemand vorwegnehmen.
Absolut. Und das ist auch überall ist die kreative Komponente wichtig. Einer hat auch gefragt, was denkt ihr von Affiliate Marketing? Also sprich, du hast Links von Produkten, die nicht dir gehören, aber wenn jemand über den Link das Produkt kauft, dann kriegst du einen kleinen Teil von der Marge. Das ist an sich natürlich ein sehr Low-Risk-Geschäftsmodell, weil du hast das Produkt nicht erstellt, du bist eigentlich nur der Vertriebler, der das Produkt irgendwie an den Mann bringt. Aber auch Affiliate-Marketing ohne Kreativität funktioniert nicht, weil das funktioniert nur, wenn du eine Audience hast, wenn Leute dir zuhören, wenn du Leute hast, denen du was verkaufen kannst. Wir können theoretisch Affiliate-Marketing machen, sagen, hey, kauf mal, hier ist ein cooles Mikrofon, jeder, der einen Podcast machen möchte, der Link ist unten in den Kommentaren, kauf darüber das Mikrofon. Machen wir nicht, aber wenn wir es machen würden, würden bestimmt ein paar Leute so ein Mikrofon kaufen, wir würden einen kleinen Teil davon kriegen und hätten ein bisschen Geld verdient. So, aber wenn du Affiliate-Marketing erfolgreich machen möchtest, musst du Content kreieren. Du musst Blogs schreiben, du musst YouTube-Videos machen, du musst dir irgendwie eine Audience aufbauen und das ist hochkreative Arbeit. Mhm. Und es ist natürlich super easy in einem Kurs zu sagen, ja, ich verkaufe dir Affiliate-Marketing und da musst du kein Geld investieren und musst nur den Link in Foren posten und dann kaufen Leute das. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du damit erfolgreich wirst, ziemlich genau 0%. Vielleicht, wenn du der allererste Mensch auf der Welt bist, der sowas macht, dann ist es die Wahrscheinlichkeit hoch, aber schon alleine der Fakt, dass es einen Kurs dazu gibt, zeigt schon, dass du nicht die erste Person bist und du hast noch 10 andere Kursteilnehmer oder 100 oder 1000 andere Kursteilnehmer, die das Gleiche machen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr gering. Und ohne kreative Arbeit ist es einfach nicht möglich. Und gerade bei den Geschäftsideen, wo man denkt, das seien die leichtesten, Dropshipping, Affiliate Marketing, die sind nur erfolgreich machbar, wenn man besonders viel kreative Arbeit reinsteckt. Mhm. Weil bau mal einen YouTube-Kanal auf, mit der Intention, Affiliate-Marketing drunter zu machen, das ist abartig schwer. Oder bau mal einen Blog auf.
Einen YouTube-Kanal sowieso aufzubauen, ja, ist wahnsinnig schwere Arbeit, sowohl von den Modalitäten als auch von der Kreativität.
Absolut. Ich meine, wir merken es selber. Ne? Ja. Unser Podcast hat 30.000 Zuhörer im Monat. Wir, aber auf YouTube haben wir 500 Zuhörer im Monat. Mhm. 500 versus 30.000. Deswegen ist es, YouTube ist schwer, drum ist auch Affiliate-Marketing schwer. Eine Art von Geschäftsmodellen haben wir auch schon drüber geredet und hast du auch am Anfang schon angeteasert, die gut gehen, wenn man wenig Geld hat, die deine Skills trainieren und die risk-free sind, weil du keine Kosten hast, ist natürlich alles service-based. Also eine Agentur, irgendwas, wo du eine Dienstleistung anbietest und am Anfang entweder selbstständig bist oder vielleicht sogar Mitarbeiter aus den Philippinen mit denen zusammentust, denen 800 Euro im Monat zahlst oder 500 Euro im Monat zahlst, das kannst du, glaube ich, noch aus deiner Sparten abzwacken und die das machen lässt oder das halt am Anfang selber schon direkt machst. Das sind alles.
Oder egal welches Geschäftsmodell, egal wie viel Geld, ob du wenig oder viel Startkapital brauchst, verkaufen, bevor du ein Produkt hast und die Lieferung hinauszögern. Man wird überrascht sein, wie Leute bereit sein werden, wenn du eine coole Story hast und eine coole Idee, in dich zu investieren, indem sie auf ihre Dienstleistung warten. Also, dass sie heute zahlen und sie geben dir halt ein bisschen Zeit, weil du bist ja gerade am Anfang. Also, die Möglichkeit würde ich immer mit dazu nehmen.
Absolut. Geht überall. Und ja, ich meine, wenn du wirklich gut bist, dann kannst du, um die Sales erhöhen, die Dienstleistung auch vielleicht sogar for free den Demo machen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand wir kriegen jede Woche eine Nachricht von jemandem, der sagt, hey, ich würde gern euer Cutter werden. Dumm für die ist, dass wir einfach den besten Cutter der Welt haben und dementsprechend antworte ich immer, nein, passt. Danke, aber danke für deine Nachricht. Dann gibt es aber ein paar schlauere Leute, die sagen, hey, ihr gefällt mir und ich bin ein Cutter. Ich habe hier mal 5 Reels für euch geschnitten, einfach so, und bewerbe mich damit als euer Cutter. So hat er schon mal Arbeit selber reingesteckt. Und wenn wir nicht schon den besten Cutter der Welt hätten, würde ich vielleicht in Erwägung ziehen, dass wir die nehmen. So, machen wir jetzt nicht. Aber generell dieses Mindset dann, wenn du deine Sales erhöhen möchtest, for free deine Dienstleistung zu beweisen und zu zeigen, hey, ich bin der Beste auf dem Markt, was er natürlich nicht war, aber wir haben den Besten, kann schlau sein. Und dann hast du nicht direkt von Anfang an Geld, aber hast deine Sales erhöht. Und das, je nachdem, wie du persönlich aufgestellt bist, kannst du das machen. Aber das ist eine Art, eine Modalität von oder eine Kategorie von Geschäftsmodellen, die sehr leicht zu starten sind, wo du sehr schnell Feedback kriegst, wo du keinen Cent brauchst, um zu starten und wo du auch 4 Monate lang dir den Arsch abarbeiten kannst. Und wenn es dann nicht klappt, hast du wenig verloren, außer die 4 Monate Zeit. Und aber kein Geld hast, keine Schulden hast, nichts.
Ja. Ich meine, wie man genau ein geniales Business oder eine geniale Business-Idee findet und ausarbeitet, da machen wir, wie gesagt, nochmal eine weitere Folge darüber. Ich denke,
107 ist schon die erste dazu, die zweite kommt.
Ja, stimmt. Und was mir gerade noch eingefallen ist, ich habe vorhin tatsächlich, heute Morgen, weil ich möchte mehr Immersions machen, ich möchte mehr immersive Erfahrungen, die mich selber weiterbilden und voranbringen, machen, wie zum Beispiel das Tony Robbins Event vor ein paar Wochen. Und das ein paar Mal im Jahr. Und ich habe gedacht, okay, ich möchte mich auch im Bereich Podcast nochmal weiterbilden. Und da habe ich ein Angebot gefunden. Ich habe irgendwie Podcast-Seminar oder Podcast-Event-Summit und sowas eingegeben bei Google. Und ich habe ein Seminar gefunden dazu, wie mache ich einen richtig geilen Podcast. Und ich dachte mir, nice, das ist genau für mich. Und dann habe ich mal in die Inhalte reingeguckt. Und da stand, Punkt 1 war, diese Technik brauchst du für deinen Podcast. Wie schneide ich meinen Podcast? Auf welchen Plattformen kann ich meinen Podcast hochladen? Welches ist das perfekte Mikrofon für meinen Podcast? Wie komme ich an hochwertige Gäste für meinen Podcast? Ah, das okay, da würde ich sagen, okay, das ist schon langsam interessant. Aber ich glaube, ihr kriegt den Punkt. Am Ende war das eine Liste von 10 Punkten. Ich dachte mir, nichts davon macht irgendwie einen geilen Podcast aus. Es ist scheißegal, ob ich dieses Mikrofon benutze oder dieses Mikrofon benutze, ob ich auf so einem Sofa sitze
oder auf so einem Sessel sitze.
Oder auf so einem Sessel. Was ja 99% sind, ist ja der Inhalt. Und der Inhalt entsteht ja in unserem Kopf, beziehungsweise den erarbeiten wir gewissermaßen kreativ. Wir synthetisieren Inputs, die wir selber einsammeln von anderen Büchern, Seminaren oder einfach unseren Erfahrungen. Und das ist ja der Grund, warum uns die Leute zuhören und nicht die ganzen Modalitäten und so weiter. Das heißt, dieses Seminar war für mich absolut wertlos, weil alle diese Fragen, die dort beantwortet wurden, könnte ich mir innerhalb von ein paar Minuten auf YouTube auch so beantworten. Das heißt, wenn man jetzt dieses Seminar besser machen würde, würde ich es genau umdrehen. Ich würde 80% des Inhalts auf das, was sind Methoden, wie ich ein richtig tolles Konzept erstellen kann? Wie komme ich in einen kreativen Fluss rein? Wie kriege ich mich in einen guten State, in einen guten Zustand, um überhaupt hier 1:40 sind wir schon wieder, durchreden zu können über ein Thema und Bock darauf zu haben und dass es auch interessant bleibt? Wie spreche ich überhaupt die Kunden an? Wie verbessere ich meine Rhetorik und so weiter? Also die Dinge, die am Ende zählen, darauf würde ich es dann fokussieren. Und das kann man übernehmen auf jedes Business, was man sonst so macht, sich zu fragen, okay, was ist jetzt eigentlich die eine kreative Komponente, die ich nicht als Commodity mir überall sowieso kostenlos holen kann, sondern das eine Element, was nur ich bringen kann, weil ich diese spezifische Erfahrung habe und den Leuten tatsächlich weiterhilft. Und das ist im Grunde genommen kreative Kopfarbeit und das kann man auch in der Regel nicht mit Geld bewerfen oder sonst wie. Und das ist eigentlich auch das Gute, dass man es nicht mit Geld bewerfen kann, weil das bedeutet auch, du brauchst kein Geld dafür. Wenn du richtig, richtig strong bist in deiner Kreativität und in deinem Mehrwert, den du ausarbeitest für deinen Kunden, dann brauchst du im Grunde genommen am Ende nicht viel Geld, um ein Business zu gründen, vielleicht sogar gar nichts. Und genau, vielleicht
die Zusammenfassung
roundet das ganz gut, ja, die Folge ab.
Das ist eine Zusammenfassung, die man unter diese Folge schreiben kann. Und zwar Kopf schlägt Kapital.
Gibt es ein hervorragendes Buch drüber.
Drum.
Ja.
Mhm. Und das ist es. Also wie starte ich ein Business mit 0 Euro? Die Frage impliziert, als sei das Geld der fehlende Faktor, um dein Business zu starten.
Ja.
Wobei, wie Friedemann es gerade gesagt hat, in Wahrheit die Kreativität der Hauptfaktor ist, den man braucht, um ein Business zu starten. und meistens auch der fehlende Faktor ist, um ein Business zu starten. Das heißt, statt sich zu fragen, wie starte ich mit 0 Euro ein Business, ist die Frage eigentlich, welche kreativen Sachen kann ich mir überlegen, sodass Geld kaum eine Rolle spielt, weil mein Angebot so gut ist, dass Kunden es schon kaufen, bevor sie das Produkt haben. Oder wie kann ich so eine Idee kreativ ausarbeiten, dass Investoren oder andere Leute mir Geld geben, bevor das Produkt überhaupt erst da ist.
Korrekt. Und zum Thema Verkaufen. Ich habe letztens ein Buch gelesen, Influence von Robert Cialdini. Und ich glaube, in allen Bereichen sollte man sich stetig immer weiterbilden. Und das ist tatsächlich was, da lohnt es sich meines Erachtens nach auch immer mal wieder ein Buch drüber zu lesen. Und da kann ich empfehlen, Robert Cialdini, Tom Hopkins, Brian Tracy, Zig Ziglar. Das sind alles so diese amerikanischen Verkaufstrainer aus den 70ern. Aber Verkauf ist zeitlos und funktioniert heute genauso wie vor 50 Jahren. Und das sind wirklich so sozusagen die OGs aus den USA. Die wissen, wie es funktioniert. Und da hin und wieder mal in ein Buch reinzuschauen, das lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall. Letztendlich, das ganze Wissen ist nicht gleich Macht, angewandtes Wissen ist Macht. Das ganze Wissen lohnt sich nur, wenn man es dann tatsächlich auch anwendet in der Realität. Das heißt, man muss sich immersiv in den Vertrieb dann reinstürzen und im Idealfall hat man ein richtig tolles Produkt ausgearbeitet und
macht den Vertrieb auch leichter.
Macht den Vertrieb dann leichter, genau. Und stürzt sich dann in ein richtig tolles Adventure rein und in ein geiles Business, was einem Freiheit, Erfüllung und finanzielle Freiheit auch bringt.
Sehr gut.
Super. Okay,
also, danke fürs Zuhören.
Bis vielen Dank, dass ihr wieder knappe 2 Stunden hier mit uns am Ball wart und über das Thema Business aufbauen ohne Geld und Vertrieb geredet habt und uns zugehört habt und hoffentlich eure eigenen Gedanken gemacht habt. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Es hat mal mit mir wieder richtig viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.